Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Games und Max.
Hallöchen.
Ja, dieses Mal wahrscheinlich mit ein bisschen weniger Lars und etwas mehr Falk. Haben sich ja, glaube ich, schon einige gewünscht.
Was? Wieso?
Nein, ja, mir wird immer nachgesagt, ich würde so viel reden in unserem Podcast.
Ja, weil du so viel spielst.
Aber darum geht's ja. Einer muss ja reden. In der Tat, ja, Falk hat zwei Espressi drin. Der ist also heute voll auf Droge.
Expressos.
Ja, und ich habe aber immer noch ein bisschen maledierte Stimme.
Das Wort kenne ich gar nicht.
Ich glaube, das gibt's auch gar nicht. Lädiert wäre das richtige Wort. Es war eine Mischung aus malat und lädiert.
Okay, auch
Hammer.
Nicht.
Ja, also wie auch immer, ich bin gerade so ein bisschen am rumkränkeln. Deswegen auch Podcast ein paar Tage später. Oder zumindest teilweise deswegen.
Solltest den Körper tauschen? Schwaches Ding.
Ja, sollte ich vielleicht. Aber jedenfalls, heute deswegen vielleicht mal mit ein paar mehr Takten von dem lieben Falk. Aber das ist ja auch mal schön.
Ich rede ja nur in der Art von einem Adjektiv.
Großartig.
Oder krass.
Oder so, ja. Also ich würde sagen, du kannst gleich mal anfangen. Vielleicht sollten wir vorher noch eine Sache erwähnen. Und zwar haben wir nach der letzten Folge doch tatsächlich mal einige Kommentare bekommen, was uns extrem gefreut hat. Und eins dieser Kommentare war auch eine Hörerfrage. Die wollen wir ganz am Schluss aufgreifen, weil die thematisch halt mehr in die Mac-Ecke passt. Aber nur schon mal als Ankündigung, falls jemand uns, aus welchen Gründen auch immer, nicht komplett hört. Dass er zumindest weiß, wir gehen am Ende noch auf die Hörerfrage ein.
Willst du die Hörerfrage vielleicht nennen?
Ja, könnte man auch lassen.
Aber thematisch anreißen?
Sagen wir mal so, es geht um Steve und es geht um Apple.
Ja, da.
Das war thematisch angerissen.
Ja, okay.
Sollte reichen. Aber bleiben wir erstmal bei Games. Du hast es endlich hingekriegt, oder? Uncharted 3 hast du gespielt.
Allerbeste Spiel der Welt. Fertig. Du bist dran.
Da hatte ich mir jetzt schon ein bisschen mehr vorgestellt.
Obwohl, ich bin mir nicht sicher, ob es das allerbeste Spiel aller Zeiten ist. Weil ehrlich, die Zeit geht ja noch. Also ist ja unendlich. A. Ne? Und B. Ich bin jetzt etwa bei der Hälfte. Und bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es besser ist als Uncharted 2.
Ja, da kann ich natürlich auch nicht wahnsinnig viel dazu sagen, weil ich
wieder eins noch
PS2,
ne?
gespielt habe.
Nee, das Spiel ist grandios.
Was macht's denn so großartig? Also ich meine, vieles weiß man ja schon so vom Lesen, aber was ist so dein Highlight gewesen bisher, ohne jetzt die ganze Story dabei zu spoilern?
Ich glaube, Dialoge sind grandios. Also das war ja immer schon so, aber es geht halt weiter. Sie haben halt wirklich von Teil 2 einfach weitergemacht. Das ist so, selbst grafisch, also ich hab's nicht verglichen wirklich mit Screenshots oder im Internet irgendwie oder sowas. Und man vergisst ja immer, wie schlecht eigentlich Spiele in der Vergangenheit aussehen, wenn man sie mal wieder anschaut. Oder wenn man sie nicht mal wieder anschaut. Aber tatsächlich irgendwie, du startest Uncharted 2, 3 und es fühlt sich an, als würden sie einfach nur die Geschichte weitererzählen. Es ist jetzt nicht offensichtlich, also sieht grandios aus, aber Teil 2 sieht immer noch grandios aus. Also mir fällt immer noch die Kinnlade nach unten, wenn ich mir Teil 2 angucke. Manche Key-Positionen in der Geschichte. Und warte mal, ich hab mir was aufgeschrieben. Allerdings finde ich, hier. Und zwar, was mir als allererstes aufgefallen ist, du fängst in so einer Bar oder in so einer Kneipe an, mit so einer Massenprügelei und wie heißen diese Aktionen, wenn du was Vordefiniertes dann bloß noch abklicken musst. Die haben, ja, wie heißt das?
Quicktime-Events.
Quicktime-Event, genau. Das ist, weiß nicht, als Start vielleicht nicht so elegant gelöst, finde ich. Wenn du lange nicht das Spiel gespielt hast und vielleicht mit dem Control-Scheme nicht mehr so ganz vertraut bist, fand ich nicht perfekt, aber irgendwie die ganzen Dialoge wieder sind so großartig, gerade zwischen den Hauptcharakteren, zwischen Nate und Sully. Das ist sein, ja, wie nennt man das? Sein Quasi-Vater. Wird in der Geschichte noch erklärt. Also eigentlich geht es ja jetzt in, zumindest was ich so bisher mitbekommen habe, geht es ja in Uncharted 3 eher so um die Vergangenheitsbewältigung. Also du lernst den jungen Nathan Drake kennen. Zum Beispiel auch im zweiten oder dritten Level spielst du ihn als Teenager.
Okay, das heißt, die haben so Flashbacks in die Story eingebaut.
Die
haben so Flashbacks in die Story eingebaut. Dann
genau, sozusagen. Genau. Und du lernst zum Beispiel im, wie gesagt, zweiten oder dritten Level, lernst du die Geschichte kennen, wie er Sully überhaupt kennengelernt hat. Und bis dato oder bis dahin kennst du Sully ja nur als alten Mann. Und da siehst du ihn halt, naja, wirklich jung ist er da auch nicht, aber schon ein bisschen jünger. Und das sind manchmal, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, das sind manchmal einfach nur ein oder zwei Sätze, die sich gegenseitig an den Kopf werfen und denkst so, boah, das klingt wie, weiß ich nicht, wie wir uns normal unterhalten würden. Und das ist einfach so perfekt rübergebracht. Also gibt es zum Beispiel, wohl darf ich das jetzt sagen?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, was du sagen willst, aber du solltest nicht so viel spoilern.
Ja, das ist gleich am Anfang, aber
Ja,
das wäre blöd, wenn ich das
dann.
erzähle. Verdammt, aber das ist so cool.
Ja, dann soll, würde ich jetzt einfach
Nee, kann ich
sagen,
nicht
doch, du
sagen.
erzählst es jetzt einfach und wer es jetzt nicht hören will, macht das einfach mal für, ich sag jetzt mal, 20 Sekunden einen Ton aus.
Du meinst, ich könnte das in 20 Sekunden erzählen?
Naja, also.
Also okay, wer ist jetzt wirklich, der muss eine Minute vorspringen. Aber da gibt es eine Szene, besagte Kneipe am Anfang. Und du wirst von so einer Bande irgendwie angegriffen, musst dich prügeln. Und dann zum Schluss bist du in so einem Hinterhof, in so einer Sackgasse. Nee, stimmt gar nicht. In so einem Hinterhofgasse. Und wirst verprügelt. Und dann kommt der Hauptbösewicht oder die Bösewichtin, kommt reingefahren, unterhält sich, klaut dir was und will dich eigentlich zurücklassen. Und ihre Schergen oder einer von denen erschießt dich und Sully. Bumm, Level zu Ende. Und dann spielst du im zweiten halt das Level, was darauf folgt, sowas wie 15 Jahre zuvor. Und dann spielst du Nathan Drake als, wie gesagt, Teenager. Und nach dem Level kommst du in die Gasse zurück und siehst, wie die beiden die Augen aufmachen, aufstehen. Und der sie erschossen hat, hat gesagt, und? Das hat doch funktioniert, oder? Und das, was sie geklaut haben, also was die Bösewichtin geklaut hat, war tatsächlich alles so aufgesetzt. Das sollte sie klauen und das ist nur der Ring, so ein Fake-Ring, den sie da klaut und nicht der echte. Und die Dialoge zwischen diesen Typen, der die beiden erschossen hat, so ein richtiger Brite, so einen richtigen britischen Akzent hat der. Wie gesagt, ich spiele es auf Englisch. Wie die sich unterhalten. Grandios. Du fühlst dich, das ist ein echtes Gespräch, das ist kein Spiel. Weil er sagt dann so, ey, hättest ja mal nicht so fest zuhauen müssen irgendwie. Und dann sagt er, ja was, ich habe dich kaum berührt. Du hast doch gesagt, ich soll es echt aussehen lassen. Und dann sagt Nathan, Alter, du hast mir ein Headbutt gegeben. Und diese Dialoge, die sind wirklich grandios gemacht.
Hast du eine Möglichkeit eigentlich irgendwie einzugreifen in die Dialoge, also mehrere Optionen, oder sagt Nathan einfach
Nein,
das, was er
das ist
gesagt hat?
geskriptet.
Okay.
Das ist alles geskriptet. Du hast das Einzige, wie gesagt, sind diese, wie hast du es vorhin genannt?
Quicktime-Events.
Quicktime-Events? Mein Gott, was für ein komplexes Wort. Aber das hat mit Dialogen nichts zu tun.
Okay, ich wusste jetzt nicht genau, es hätte sein können, dass es so ein System wie bei Dragon Age oder bei Mass Effect gibt, wo man halt eben so
Alles
Auswahlmöglichkeiten hat.
geskriptet. Du kannst diesbezüglich nichts Eigenes machen.
Baut
Das
die
ist wirklich besagter Schlauch, den ich einfach liebe.
Story eigentlich aufeinander auf, also die 1er, 2er, 3er Story? Also gibt es da übergreifende Bögen irgendwie in der Erzählung?
Eigentlich möchte ich behaupten, nein. Das Einzige, was es halt verbindet, ist die immer wiederkehrenden Charaktere. Aber was du in den Teilen machst, lass mich nachdenken, hat, wenn ich mich recht erinnere, nichts miteinander zu tun. Im ersten Teil, oh Gott, was macht man da eigentlich? Weiß ich gar nicht mehr. Im zweiten suchst du, weiß ich auch nicht mehr, einen Schatz
So schnell geht es mal mit Spielinhalten.
in der Karibik? Oh Gott. Und jetzt im dritten suchst du auch was. Ja, fertig. Warte mal, ich hatte mir noch ein bisschen was aufgeschrieben, was cool ist, weil es gibt tatsächlich wieder so typische Nachteile. Also zum Beispiel technischer Natur meistens. Ich finde, selbst ich als großer Uncharted-Fan, ich brauche immer so 5 bis 10 Minuten, bis ich wieder in die Steuerung reinkomme, weil sie ist sehr schwammig. Ist auch geschuldet dem Animationssystem, nehme ich an. Weil du hast halt wirklich, alles endet irgendwie in einer coolen Animation oder geht in eine coole, mit einer Animation in irgendeine andere über. Und das braucht halt eine Mikrosekunde.
Das heißt, man kann also nicht schnell reagieren auf eine geänderte
Du
Situation
kannst schon
sozusagen.
schnell reagieren, aber manchmal fühlt sich's an, als wenn du. Ja, okay, lass mal es so stehen. Du kannst nicht schnell reagieren. Tust du, aber es blendet halt immer in irgendwie in so ein Step aus und dann. Eigentlich super, funktioniert ganz gut, aber ich glaube, wenn das Leute nicht gewohnt sind, in den ersten 10 Minuten schon gewöhnungsbedürftig.
Stört das im Kampfsystem?
Nein.
Okay, weil da kann ich mir jetzt am ehesten vorstellen, dass du dann ein Problem hast, wenn du nicht schnell genug irgendwie wechseln kannst, springen kannst und so weiter.
Das, finde ich, muss ich sagen, ist sehr, sagt man im Deutschen vergebend? Nee. Wie sagt man eigentlich? Forgiving. Also fehlerresistent.
Verzeihend heißt es in dem Fall. Ja.
Also das Kampfsystem, du hast ja mal so ein Video angeschaut, weil, wie gesagt, du kennst es ja nicht wirklich nicht so vom Spielen gehabt. Her. Und auf dem Video meintest du mal, es fühlt sich irgendwie comichaft an, hast
du gesagt. Das sah nach wildem Rumgehopse aus. Also nicht wirklich nach einem wirklich gut kontrollierbaren Kampfsystem.
Ja, so ist es auch, aber im positiven Sinne. Es ist wirklich großartig. Also ich finde, es ist sehr actionlastig und absolut nicht sonderlich taktisch, möchte ich mal behaupten.
Ja, das wäre ja schon mal gut.
Obwohl es ein Cover-System benutzt, aber irgendwie, ich habe da jetzt nicht so großartig drüber nachgedacht, aber es drückt dich in die Richtung, jetzt versuche ich schon wieder englische Worte ins Deutsche direkt übersetzen, es funktioniert nicht. Also es pusht, wie sagt man? Also
es motiviert dich.
Es motiviert, das ist gut. Ja. Es motiviert dich, schnelle Aktionen durchzuführen. Irgendwo hinter Cover schießen, bum bum bum, hochspringen, irgendwo um die Ecke rennen, irgendwo hochkraxeln, von oben drauf schießen, dann wieder runter. Also sehr schönes, actiongeladenes Spiel.
Ja, was mich eigentlich nur interessiert, ist ob das
in den
System dich zum Herr der Lage macht oder ob du öfter mal einen Controller nehmen willst, reinbeißen willst oder an die Wand werfen willst.
Nö, das ist mir noch nicht passiert, möchte ich behaupten.
Es gibt so Spiele, die sind grandios, aber dann kommst du in so eine Situation, wo du nicht gescheit steuern kannst und denkst dir jedes Mal, meine Güte, ich schmeiß das Ding gleich an die Wand.
Nee, eigentlich nicht. Nee. Eigentlich fast eher im Gegenteil, weil es ist irgendwie immer irgendwas da, dass du aus Versehen auch mal in Cover gehst oder du hältst zwar auch wiederum nicht viel aus, aber nee, würde ich nicht sagen.
Haben die ein Regenerationssystem? Oder ist es
mit
Hitpoints?
Nee.
Okay, also typisch modern, sagen wir mal, gehst in
Cover
und
erholst aber es dich. Aber es ist nicht wie Gears of War, wo du eine Menge aushörst. Also du kannst schon mal ganz schnell sterben, aber dann hast du es. Ja, dann bist du in eine Granate reingesprungen oder sowas. Oder du hast halt wirklich für lange Zeit irgendwas komplett ignoriert, dass dich jemand beschießt und du sagst, ey, unterhältst dich irgendwie oder so.
Ja klar, wir brauchen es auch für den Multiplayer natürlich, dass man da irgendwie auch sterben kann.
Genau.
Hast du eigentlich mal ausprobiert,
Multiplayer? Nö. Nee, okay. Nicht eine Sekunde.
Hätte mich auch gewundert, ich wollte nur mal fragen.
Ja. Und was ein Punkt, der mich sogar mehrfach ganz gut genervt hat, ist, ich bin öfter mal ins Nichts gesprungen. Du dachtest, jetzt drücke ich B oder kann mir immer noch nicht merken, was an der Stelle beim PS3-Controller. Kreis?
Ja,
okay. Ich weiß nur, dass unten X ist, ich kann mir das nicht merken. Und du drückst Kreis, um dich irgendwo typischerweise abzuseilen irgendwie und hängst dann an der Wand. Und das klappt dann manchmal nicht und dann erinnerst du dich, oh, da musste ich ja letztens dran springen. Dann springst du und springst ja aus der Wand, also aus dem Loch in der Wand, springst du ja 300 Kilometer nach unten. Und dann blendet es halt schon aus in dritte Person von oben auf dich draufschauen und so, hey, fällst du nach unten. Das gibt's an zwei, drei Stellen, ist mir das passiert. Und da dachte ich mir, ey, echt blöd. Save Points sind sehr human gesetzt, super. Aber eben manchmal hast du einen ganz kniffligen Kampf mit guten Gegnern, so diese Laserpointer-Typen, den du, ich glaube, manchmal kannst du gar nicht töten. Oder es ist sehr schwer, sie zu töten, weil sie einfach sehr, sehr weit weg sind und du keine Sniperwaffe hast in dem Moment, dann musst du ihnen einfach nur ausweichen. Wenn du lange auf einer Stelle stehst, dann kommen sie immer näher. Und wenn du dich dann nicht bewegst, dann treffen sie dich halt. Und wenn du sowas halt gerade hast und du hast, weiß ich nicht, 19 von 20 schon getötet, und dann springst du aus Versehen die Klippe runter. Was eigentlich nie passiert. Das müssen immer so Bausteine sein, wo irgendein Level-Designer so einen Block vergessen hat, so einen Unsichtbaren, der irgendwas definiert. Dann ist es schon frustrierend. Ist mir zwei, dreimal passiert an ein paar Stellen. Ansonsten, weiß nicht, grandios. Ist halt das Spiel, wovon wir immer reden. Du hast einen Schlauch, dir wird was erklärt, du wirst an die Hand genommen und hast Spaß. Und vom Visuellen her brauche ich gar nichts sagen.
Ja, wie gesagt, ich gucke
mal. Es sieht an manchen Stellen normal aus. Fast manchmal an ganz wenigen Stellen denkst du, naja, nicht sonderlich schön. Und dann kommst du an eine andere Stelle. Da ist zum Beispiel so eine Villa in einem Level, da spielst du in Frankreich irgendwo. Fühlt sich fast ein bisschen unrealistisch an irgendwie so. Der Wald sieht nicht so sonderlich französisch aus, finde ich. Irgendwie fast eher so wie Dschungel. Aber mitten in so einer Waldregion in Frankreich entdeckst du so eine alte Villa, in der du wieder irgendwas findest, was dich weiter in Richtung Schatz von diesem Drake bringt. Und das sieht grandios aus, die Villa von innen. Das ist zum Beispiel so ein riesengroßer Eingangsbereich, in dem du dann später in der Villa bist. Der ist kaputt. Die Villa ist, wie gesagt, kaputt und ein bisschen heruntergekommen. Pflanzen wachsen drin. Eine goldgelbe Sonne leuchtet durch kaputte Fenster. Grandios. Und das gibt's ständig.
Ja, ich bin mal gespannt, wenn wir es unbedingt bei dem mal angucken. Wird mich zwar, wie gesagt, nicht dazu bringen, dass ich mir eine PS3 kaufe, aber es klingt auf jeden Fall super. Wie weit bist du denn eigentlich?
Ja, bei der Hälfte, würde ich schätzen. Also mir wurde gesagt, es gibt so 20, 22, ja, wie nennen sie es, Akte oder so? Und ich meine, ich bin im 9., 10., 11., irgend sowas.
Okay.
Hab's jetzt die letzten 2, 3 Tage nicht spielen können. Aber ich, ja, so ungefähr bei der Hälfte bin ich jetzt.
Naja, dann kannst du ja vielleicht nächstes Mal davon berichten, wenn du dann durch bist. Aber wobei wir sowieso ja nicht hier Story und Ende spoilern wollen, aber.
Bis auf den Anfang, den ich extrem gespoilert habe.
Ja, gut. Dann hoffe ich ja, dass alle, die eine Minute übersprungen haben, die es nicht hören wollten.
Oh, und er hat ja gerade gesagt, dass ich mir zwei, drei Stichpunkte aufgeschrieben habe. Ich sehe gerade, ja, KI-Schwächen habe ich erwähnt. Also, die KI ist so schwach, dass es mir persönlich gerade noch so Spaß macht. Aber sie sind nicht die cleversten, muss ich sagen.
Okay,
Aber ich bin
weil
ja
sie sich nicht
so ein
gescheit decken
Zero.
oder weil sie sich nicht gescheit decken oder aus welchen Gründen?
Ja, sie machen halt nichts sonderlich Cleveres.
Oder kenne ich
Ich würde
viele Spiele,
sagen,
in
was
denen
mir
das so ist?
spontan aufgefallen ist, nachdem ich das gestartet habe, das Spiel, war, dass das Zielen schwerer fällt. Und ich dachte, dass sie etwas an der Steuerung verändert hätten. Glaube ich aber nicht. Ich glaube nämlich, die Gegner, das machen sie tatsächlich ein bisschen besser. Sie bewegen sich mehr und schneller. Dadurch hatte ich anfangs das Gefühl, irgendwie, die Steuerung, ich komme irgendwie gar nicht hinterher. So dieses typische Konsolending. Oh Gott, ich kann gar nicht schnell genug genau zielen. Es dauert aber bloß ein paar Sekunden, dann hast du dich irgendwie dran gewöhnt. Ich glaube tatsächlich nicht, dass sie irgendwas an der Steuerung verändert haben.
Okay.
Ansonsten großartig. Ich habe ein, zwei Punkte auch noch in der Story. Wo, so, du hast du so eine Cutscene und denkst so, okay, alles klar. Puff, Punkt. Und dann geht's weiter und du denkst so, was war das jetzt gerade? Aber ansonsten, ganz ehrlich, Popcorn, Kino, Spiel.
Klingt doch gut.
Also ich empfehle jedem, dieses Spiel zu kaufen.
Ja, kann ich jetzt nicht machen momentan, weil ich es ja selber nicht gespielt habe, aber ich.
Selbst bei Nichtbesitz einer PS3 möchte ich es empfehlen, weil du kannst mittlerweile 3 Teile spielen.
Ich werde es mir allerdings trotzdem nicht kaufen, weil ich eben keine PS3 habe. Da müsstest du mir deine schon ausleihen und eine PS3 kaufen.
Für
Weiß ich jetzt
drei
auch nicht.
Uncharted-Teile lohnt sich eine PS3.
Vielleicht.
Siehst du? Dein Argument wäre, du hättest keinen Platz unterm Fernseher. Das lasse ich gelten.
Nee, das ist für mich nie ein Argument, wenn Leute sagen, sie haben keinen Platz unter dem Fernseher für irgendwas oder keinen Platz mehr im Regal für ein Spiel. Nee, also.
Muss schon sagen, aber die schwarze PS3 sieht echt blöd aus mit der weißen Xbox 360.
Ja, bei uns ist irgendwie alles weiß vorne. Das
Erste
sieht eh eine schwarze
Generation.
PS3 dämlich aus. Also, gut, aber der Receiver
Stimmt.
ist auch schwarz. Naja.
Gut, die neue Xbox wäre schwarz.
Ja, die
Naja,
wäre
egal.
schwarz.
Also, mein Thema, ich vergebe 99 von 100 möglichen Punkten.
Ja, womit wir da beim Wertungssystem wären. Wechseln wir besser das Thema mal. Batman Arkham City. Will ich nicht viel zu sagen, aber ein bisschen was. Ich bin durch damit.
Im negativen oder positiven Sinne?
Nee, also im eigentlichen Sinne, dass ich das Spiel durchgespielt habe, in, naja, sagen wir mal, dem engeren Sinne, nämlich ich hab die Story durch, die Hauptstory. Gibt ja noch unzählige Challenge-Maps und diese ganzen Riddler-Rätsel und sonst was, aber das hatte ich ja, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, dass mich das nicht so wahnsinnig anspricht. Diese ganzen Open-World-Dinger da, die man dann auch machen kann, wenn man Lust hat. Also die
Mehr als
Hauptstory
mehr.
ist durch. Story war gut. Nicht überragend, aber gut. Ich fand's, wie ich letztes Mal schon so angedeutet hatte, nicht so gut wie den ersten Teil. Meine persönliche Meinung. Ich habe in der Tat dann noch mal so ein bisschen hinterher noch ein paar Side-Missions gemacht in der Welt, aber ja, es hat mich auch jetzt noch ein, zwei Mal so ein bisschen hingezogen, weil es schon Spaß macht. Aber es ist, glaube ich, jetzt für mich erstmal erledigt. Also ich werde jetzt erstmal wieder was anderes spielen, denn das Wesentliche habe ich und das hat mich wirklich gut unterhalten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich gebraucht habe, um es durchzuspielen, aber ja, es war vielleicht, ja, dadurch, dass ich jetzt krank war die Woche, hatte ich ein bisschen mehr Zeit. Insgesamt vielleicht so
15 Stunden oder so, würde ich mal
Das
schätzen,
geht ja.
so in dem Dreh. Also schon.
Du bist sowieso so ein Schnellspieler.
Ja.
Ich sitze jetzt schon mindestens doppelt so lange in Uncharted, habe gerade mal die Hälfte gesehen.
Also tatsächlich spiele ich die Spiele meistens so, dass ich halt eben so den Hauptstory-Strang mitbekomme und diese ganzen Nebengeschichten gucke ich mir seltener an. Zumindest jetzt in solchen Open-World-Dingen, weil ich weiß, da gibt es einfach Tausende und da komme ich eh nicht dazu, die mir alle anzugucken. Oder habe da auch nicht so die große Lust zu, weil so spaßig ist dann doch nicht. Ja, also ich möchte es trotzdem empfehlen. Also es ist ein gutes Spiel und für jemand, der Open World mag, der jetzt nicht so auf Fantasy steht, dem ich sonst ein Skyrim empfehlen würde, glaube ich, der kann sich das durchaus angucken.
Ich bin immer noch gesplissener Meinung.
Zu was? Zu Batman? Ja, also
Also ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel,
ich auch.
aber irgendwie so richtig geflasht hat es nicht.
Ich habe das letzte Mal gesagt,
Hat man ja,
ich war
wie gesagt,
etwas
letztes Jahr,
unterrascht,
letztes Mal.
in dem Sinne. Es ist in Ordnung, ist ein gutes Spiel. Ich will jetzt auch keinen, die es jetzt noch zocken wollen, irgendwie madig reden oder so. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Echt, ich hätte mir weniger vorgestellt, eben besagten Sandbox.
Nee,
Egal.
ich meinte, ich hätte mir etwas mehr vorgestellt, so von dem,
Ja, klar.
von wie mich es treibt und so. Die Catwoman-Mission hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt, auch so ein bisschen. Habe ich jetzt noch ein, zwei gespielt, die sind schon echt gut. Was mir gerade noch einfällt, du hattest vorhin mal bei Uncharted erwähnt, dass es so Momente gibt, wo man eigentlich schon fast alles erledigt hat und muss nur noch eine Sache machen, in dem Fall jetzt bei Batman nur noch einen Gegner umlegen und dann stirbt man. Weil man irgendwie im einen Moment mit der Steuerung irgendwie Mist baut. Keine Ahnung, ein Gadget wird nicht richtig so genutzt, wie man es will, oder man, gut, bei Batman fällt man irgendwo runter, aber irgendwie sieht einem dann noch einer und das ist halt ein bisschen frustig hin und wieder. Also ich hatte so eine
Gibt's auch.
Szene, da
Gibt's
war
auch.
das echt ein bisschen doof. Aber ansonsten kam ich eigentlich ganz gut damit klar. Was mich ein bisschen genervt hat, fällt mir gerade noch ein. Gibt so eine Mission, ohne dass ich da, ja, da kann ich nicht viel zu sagen, sonst würde ich zu sehr spoilern, aber ist schlichtweg so.
Ist doch die Spoiler-Folge heute.
Ja, aber will ich trotzdem in dem Fall nicht so sehr. Ist eine Catwoman-Mission, die hat vielleicht sowieso nicht jeder, weil nicht jeder diesen Download-Content sich runterlädt, von daher geht das ja noch. Da muss man was wieder beschaffen. Und kommt in den Raum, typisch für die ganze Batman, für das ganze Batman-Spiel, wo man Wachen erledigen muss, die patrouillieren. Und das sind eine ganze Menge. Ich glaube so 7 oder 8 Stück. Und ich habe mir da recht viel Mühe gegeben, die alle schön leise auszuschalten. Habe das eine ganze Weile gemacht und irgendwann, ich weiß nicht warum nicht vorher, ist mir aufgefallen, dass die nie weniger werden. Also die sind nur kurz weniger und dann ist aber einfach irgendwo anders wieder einer da, wenn ich einen getötet habe. Und dann dachte ich mir, boah, also das ist ja jetzt ganz fies. Besonders weil ich so richtig stolz war, dass ich 7 Stück ausgeschaltet hatte, die wirklich auf eine ganz, so dass mich nie einer gesehen hat und schön alles erledigt, also richtig clean, weil ich mir auch so dachte, na, vielleicht gibt es noch ein Achievement dafür, wenn man irgendwie mal so einen ganzen Raum leer macht, ohne dass man irgendwie gesehen wird. Ja, und dann sehe ich das und denke, hä, sehr komisch. Ja, und dann habe ich mich tatsächlich sterben lassen, weil ich gedacht habe, wie soll ich das sonst schaffen? Ja, und dann steht halt in dem Hilfetext, aber auch erst dann. Vorher kriegst du da keinen Hinweis. Ja, konzentriere dich hier nicht auf die, also konzentriere dich auf den Gegner, auf den Hauptgegner, der im Raum steht und nicht auf die Wachen, weil die kommen einfach ewig neu.
Ja, so wie es ist, so ist es halt mit
Ja.
Gefängniswärtern in einem
Und
Raum.
das fand ich halt, also,
Ja, ist albern.
wenn ich mich richtig erinnere, ist nicht mal in der Mission von dem Bösewicht, sie hat man nicht mal irgendwelche Rufe gehört, so nach dem Motto, hey, Neuer, bitte herkommen oder so, sondern bin einfach wieder aufgetaucht.
Also ein typisches Spielding, was nicht mal storytechnisch
Nee, es
irgendwie
war einfach,
abgedeckt wird.
ja, es war einfach dämlich. Also das hat mich echt ein bisschen gefrustet, vor allen Dingen, weil ich wirklich, um diese so leise auszuschalten, habe ich mal locker an dem Level, war eine halbe Stunde oder so, habe ich da rumgemacht gehabt, bevor ich irgendwann realisiert habe, hä? Komisch. Ich glaube, es sind auch die ersten zwei, drei, die ich ausgeschaltet habe, da kam kein neuer nach. Die kamen erst nach einer Zeit und dann, ja, hat es halt nicht funktioniert. Also das war wirklich ein bisschen blöd.
Solche Momente kann ich mich erinnern, hatte ich in jedem Uncharted-Teil, aber jedes Mal muss ich von vorne lernen, sowas gibt es nicht in Uncharted. Es fühlt sich manchmal so an, wo du denkst, oh Scheiße, macht das jetzt überhaupt Sinn? Jetzt beim 10., weiß nicht, bringst du den 10. Mann irgendwie so einer riesengroßen Palazzo irgendwie oder sowas und du hast das Gefühl, es kommt eine Welle irgendwie und die hört nicht auf und das Spiel will eigentlich, dass du irgendwo hinrennst. Und du machst es aber nicht, weil du denkst, oh nee, mach mal erstmal hier sauber und dann gehen wir weiter. Aber nein, gibt's im Spiel nicht. Also du kämpfst wirklich nicht gegen unendliche Horden.
Naja, das ist ja auch schon mal gut.
Eben.
Weil das ist.
Zumindest meine ich, das jetzt so sagen zu können, weil ich könnte mich nicht erinnern, dass es so war. Ich hatte ein, zweimal wieder bisher in Uncharted 3 das Gefühl, aber jedes Mal wurde ich im positiven Sinne
Ist
überrascht.
in Batman auch nicht so. Es ist wirklich die einzige Mission, wo mir es aufgefallen war.
Ja, das ist ja noch beschissener.
Ja, deswegen fand ich es ja auch so komisch. Aber wie auch immer. Also. Nee, ansonsten, Batman-Fazit von mir drunter ist ein sehr, sehr guter Titel. Nicht mein Lieblingsspiel, mit Sicherheit nicht, aber kann man durchaus empfehlen, macht Spaß und man ist mit Sicherheit eine ganze Weile unterhalten. Und wenn man auf Open World steht und die ganzen Rätsel noch drumherum machen will
Dann
und
noch
die
länger.
Side Missions und sowas, dann kann man es auf jeden Fall sehr, sehr gut empfehlen.
Ich werde, wenn es um ein gutes Batman-Spiel geht, weiterhin den ersten Teil
Ja,
empfehlen.
finde ich auch. Also von beiden ist es mit Sicherheit der bessere. Ja, ansonsten, was haben wir? Wir haben das letzte Mal ein bisschen über die Elder Scrolls-Reihe gesprochen. Haben da einen
Stimmt.
vergessen zwischendrin, hast du dir notiert. Das sollten wir vielleicht nachholen, dass es
Ich weiß auch
tatsächlich
nicht,
so
ist mir
war.
eingefallen.
Ja, also es gab noch Redguard als zweiten Teil.
Ich weiß nicht mehr, was wir das letzte Mal beredet haben. Mir ist nur noch eingefallen, dass wir Redguard zwischendrin vergessen
Wir
haben.
hatten eine
Ja.
Aufzählung gemacht gehabt, halt eben, was die Teile waren, die Elder Scrolls-Teile, und hatten dann halt eben gesagt, dass wir Arena, Daggerfall, Morrowind,
Stimmt, wir haben 1, 2,
Oblivion hatten.
3 TES aufgezählt, stimmt.
Und da fehlte halt jetzt das zweite, das Redguard.
Genau.
Also
Und wo wir gerade beim Nachtragen sind, bei dieser Open-World-Diskussion wiederum auch, wollte ich das letzte Mal Gothic erwähnen als positives Beispiel.
hast du nicht Gothic sogar angesprochen gehabt?
Habe ich? Also sollte ich das haben, habe ich eben nichts gesagt? Habe ich es nicht gesagt? Möchte ich das hiermit nachtragen?
Ja, also zu Gothic sage ich jetzt nicht so
Gut, wir sollten
viel.
vielleicht
Ich
unsere Folgen selber mal hören.
machen wir ja. Aber ich merke mir jetzt auch nicht jedes Wort, was wir gesagt haben. Aber in dem Fall, ich bin mir, also wenn du was zu Gothic gesagt hast, hast du jedenfalls nicht viel gesagt. Sonst hätte
Gut.
ich nämlich das gesagt, was ich jetzt sagen muss dazu. Ich weiß nicht.
Gothic 1 und 2 sind grandios.
Gothic hat mich nie begeistert, ist mir irgendwie zu grau alles. Ich mag diese Art von Rollenspielen nicht so sehr.
Nee, gerade, also ich muss sagen, Gothic 1 und 2 finde ich verdammt gut, verdammt gut. Also Atmosphäre und Story, beides nicht unabhängig voneinander, sind schon wirklich richtig, richtig, richtig gut.
Ja, sind mir jetzt zu alt, um sie mir nochmal anzugucken,
Ja,
aber
das definitiv. Auch die Steuerung kann ich nicht empfehlen.
ja, also ich weiß ja, damals ging sie so ein bisschen an mir vorbei und ja, also ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Über Gothic 3, denke ich, sind wir uns einig, dass das eher nicht so der Knaller mehr war,
Ja, bin
zumindest so
ich
rein
mir einig.
technisch. Und ja.
Ich hab's versucht, aber es ging nicht.
Lassen wir es mal so stehen. Ja, ansonsten diesmal haben wir nicht mehr so viel im Games-Bereich. Ich habe noch eine Sache. Und zwar meinen Pick of the Week sozusagen. Also nachdem ich jetzt
Meins
ja
auch.
Batman durchgespielt habe und mein Skyrim noch nicht gekommen ist, was ich eigentlich an diesem Wochenende ein bisschen spielen wollte. Aber die UK-Version ließ leider auf sich warten, kommt morgen erst. Habe ich mich wieder ein bisschen meinem iPhone gewidmet und da ein paar Sachen gespielt. Unter anderem mal das Water durchgespielt mit den Bonuslevels und so. Auf jeden Fall witzig, haben wir es letztes Mal schon gesagt. Und da ist ein neues Ding rausgekommen, das habe ich ein bisschen ausprobiert, und zwar Blueprint 3D heißt das Teil, wo man die als Spielaufgabe im Prinzip dreidimensional zerhackte Blueprints durch geschicktes Drehen mit dem Finger einmal im dreidimensionalen Raum und dann quasi aber auch noch zweidimensional in die richtige Anordnung bringen muss. Klingt jetzt ein bisschen doof, wenn man es sieht, ist es etwas leichter zu verstehen. Also letztendlich geht es darum, genau die richtige Perspektive einzunehmen, sodass dieser zerhackte Blueprint, wenn man den auf eine gewisse Art und Weise dreht, dann tatsächlich ein Muster ergibt von zum Beispiel der Freiheitsstatue oder dem Eiffelturm oder ähnlichem. Und das ist halt immer so aufgebaut, dass man das, ja, am Anfang sind die recht leicht, da sind die nur irgendwie so ein bisschen verdreht und dann hat man recht schnell raus, um was es geht, hat auch große Stücke, die man ganz gut erkennt schon, was das sein soll, schiebt die ein bisschen zusammen und dann ist man recht schnell da. Später wird es ein bisschen schwieriger, wo man dann wirklich erstmal gucken muss, was ist das ganze Ding überhaupt und vor allen Dingen, wie rum ist es richtig. Also das ist schon ein bisschen herausfordernder. Was mir dann aufgefallen ist, es gibt eigentlich immer solche Beschriftungslabels in diesen ganzen Blueprints und wenn man sich nach denen ein bisschen orientiert, nämlich mal schaut, ist die Schrift spiegelverkehrt oder ist sie auf dem Kopf und so, dann kann man eigentlich schon recht schnell rauskriegen, wie man das Ding überhaupt mal im Raum drehen muss. Und dann ist es eigentlich nur noch eine Kleinigkeit, das dann per Zwei-Finger-Dreh in die richtige Ausrichtung zu bringen, dass es nicht mehr auf dem Kopf steht oder sowas. Und ja, ist witzig, geht auf Zeit. Je schneller man es schafft, desto mehr Sterne kriegt man.
Genau das ist jetzt
Das
meine
ist ganz
Frage.
cool.
Ich wollte es ja vorhin schon kurz mit dem kurzen Wort Zero ansprechen. Ich bin ja so ein Zero-Challenge-Typ. Also ich mag, wenn Spiele nicht mich zur Verzweiflung bringen durch den Schwierigkeitsgrad. Was mich jetzt ein winzig kleines bisschen genervt hat in dem Spiel, und da will ich jetzt aber fragen, ob ich da normal bin in der Richtung. Mich hat diese Zeitdings und die Bewertung dadurch genervt. Also du siehst förmlich, wie rechts unten die drei Sterne, das ist, glaube ich, perfekt, ne?
Ja, genau.
Und die drei Sterne werden immer leerer.
Ja.
Während du spielst live. Und das fand ich total...
Ja, finde ich...
Ist das wieder, weil ich doof bin, weil ich es nicht raffe? Oder
nee.
Ist das wieder diese völlig normale...
Ich glaube, es ist die gleiche Mechanik wie bei allen möglichen anderen Spielen. Es wird nur ein bisschen anders angezeigt. Also während du ja bei den meisten Titeln die drei Sterne, drei Quietscheenden oder sowas sammeln musst und direkt siehst, wann du es erreicht hast und es nicht negativ aussieht, weil es nicht runterläuft oder irgend sowas. Ein Timer, abgesehen mal von Cut the Rope, wo manche Sterne halt nach einer Weile verschwinden. Da ist es ja ähnlich gemacht. Es ist... an sich eine ähnliche Geschichte. Also du musst halt einfach diese, um es perfekt zu machen, musst du halt schnell sein bei der ganzen Geschichte. Liegt letztendlich daran, wenn du es perfekt machen willst und du bist ja so ein Perfektionist, dann ist es natürlich frustrierend, wenn man es immer nur mit einem Stern schafft.
Das ist wieder mein so. L.A. Noir-Ding, ne?
Aber was man natürlich machen kann, man kann es erstmal lösen, dann merkt man sich so ein bisschen, wie es, was es war und wie schnell es ging und dann kann man es halt nachholen. Also ich habe schon ein Tutorial am Anfang, habe ich von den vier Stück oder so zwei direkt mit drei Sternen gelöst, gehabt, bei den anderen habe ich auch ein bisschen länger gebraucht und habe die hinterher dann nochmal mit drei Sternen geholt.
Ja,
kannst du die Levels beliebig oft wieder spielen, um deinen Score auch zu erhöhen. Also,
aber generell ist ein sehr schönes Spiel.
Ich finde die Idee einfach ganz witzig. Ich hatte letztes Mal oder vorletztes Mal mal gesagt gehabt, dass es so ein Spiel gab, wo in Schwarz-Weiß man je nach Perspektivenwechsel auch unterschiedliche Ebenen hat, wo man dann so eine Art Jump'n'Run, wo man drüber laufen kann, wo mir bis heute der Titel noch nicht eingefallen ist davon. Das ist eine ähnliche Geschichte, jetzt habe ich hier mit diesem Blueprint 3D. Man muss halt einfach gucken, dass man die richtige Perspektive schafft und dann ergibt das Ganze plötzlich einen Sinn, was man da sieht. Ansonsten sieht es halt einfach nur nach einem Puzzle aus, nach irgendwelchem Drahtgitter-Quatsch. Und ich finde es einfach mal eine ganz nette Geschichte.
Aber das Prinzip gibt es in Wirklichkeit. Ich habe vergessen, wo, aber letztens habe ich hier in München irgendwo ein abstraktes Denkmal, oder nicht Denkmal, aber einfach nur Statue gesehen. Und die machte nur aus einer Perspektive Sinn.
Ja, also genau so was ist das
dann. Das war so was waren das? So mehrere Würfel in 3D so hintereinander.
Okay.
Und das machte nur von einem Punkt Sinn, im Sinne von, du hast diese drei, vier Würfel gesehen. Und aus allen anderen Richtungen sah es wie abstrakte, metallene Kunst aus. Wo war denn das? War irgendwie so... Ach, ich kann mich nicht mehr erinnern.
Ich weiß auch nicht.
Und auf jeden Fall, jemand, der das jetzt gerade erkennt an dieser Beschreibung, genau so ist das Spiel.
Ja, 79 Cent ist allerdings separat für iPhone und iPad.
Ja, die iPhone-Variante.
Die iPhone-Variante kostet 79, iPad habe ich mir gar nicht gekauft. Ich weiß nicht, wie teuer die ist.
2, 3,
in dem Fall, ja, spiele ich jetzt dadurch, dass ich 4S neu habe, spiele ich irgendwie mehr auf dem iPhone.
Ich habe ja auch mein 4S jetzt.
Huhu. Ja, ich dachte, das wolltest du im Max-Bereich dann erwähnen, aber ja, dann konntest du es nicht aushalten. Also das heißt,
ich kann es nicht mehr aushalten.
Ja, Falk ist jetzt auch mit neuer Technik ausgestattet.
Mitwisser, ja.
Sozusagen. Ja, das so zum Thema Pick of the Week. Kann ich sehr empfehlen. Was ein bisschen schade ist, fällt mir dazu noch ein. Ich dachte eigentlich, hier verwenden sie die Bewegungssteuerung aus dem iPhone. Wäre bei dem Spiel eigentlich ziemlich ideal gewesen. Machen sie aber nicht.
Ja, zumindest als Alternativsteuerung
hätte
man das benutzen können, weil ganz ehrlich, in der U-Bahn will ich mich nicht um die eigene Achse drehen, nur weil ich gerade auf dem Weg zur Firma bin und das Spiel spiele.
Nee, das stimmt schon, aber hier wäre es echt schön gewesen. Da hast du ja von einer ganzen Weile mal ein Spiel gespielt, wo du, weiß nicht mehr, wie das heißt, ja, wo du um so einen Stein irgendwie ein Seil drum wickeln musst. Erinnerst du dich noch daran?
Zenbound.
Genau, Zenbound oder so hieß das Ding ja. Da war es doch, glaube ich, auch mit Bewegungssteuerung, oder?
Nee.
Auch nicht? Ich dachte, da hätten die den Bewegungssensor eingebaut.
Meines Wissens.
Na gut, also auf jeden Fall wäre das auch so ein Ding, wo es um Perspektive geht, da hätte es auch Sinn gemacht. Ja, eine News habe ich noch. Du hast, glaube ich, auch noch eine Empfehlung. News nur kurz. Game of Thrones war letztes Jahr ja schon für viele beliebtes Serienmaterial. Grandioser Titel von HBO. Jetzt läuft aktuell gerade in Deutschland als Serie. Und neben dem angekündigten Spiel für Konsole und PC, glaube ich, gibt es auch ein von Big Point in der Mache sich befindliches, Gott, was ein komplizierter Satz, MMO dazu. Also offensichtlich Free-to-Play, Game of Thrones, MMO. Zur Qualität kann ich nichts sagen. Ich weiß nur, dass Big Point sich die Lizenz gesichert hat dafür. Wann es rauskommt, kann ich auch noch nicht sagen. Wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwann. Aber es gab eine Newsmeldung, ich glaube irgendwie in der USA Today oder so sogar, dazu, dass da so ein Spiel kommt. Naja, also ich bin mal verhalten, was jetzt Euphorie oder sowas angeht. Erstens mal habe ich die Serie noch nicht komplett gesehen, kann also noch nicht sagen, ob ich das insgesamt am Ende auch noch so grandios finde. Momentan finde ich es ganz gut, den Anfang.
Ah, die Serie soll großartig sein, aber ich habe es auch noch nicht gesehen.
Das MMO selber, Bin ich jetzt ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob ich da so drauf vertraue, dass es ein gutes Ding wird, aber ich wollte es wenigstens mal erwähnt haben, weil es da recht viele Fans gibt von der Serie.
Es gibt tatsächlich schon ein Game of Thrones Spiel, aber das ist schlecht. So ein Strategiespiel.
Ist es das, was ich jetzt eben meinte? Ich bin mir gerade
Ich
nicht ganz
weiß, also
sicher.
ich weiß von einem Spiel. Das ist so ein Strategiespiel, ähnlich so Lords of the Realm.
Ja,
So ein
ich.
ganz altes Spiel, so in der Art. Du hast quasi deine kleine isometrische Perspektive. Du hast deine kleinen Armeen und kannst so in Echtzeit Armeen von links nach rechts schicken. Aber es soll irgendwie blöd sein. Also ich meine, irgendwas gelesen zu haben, dass es dieses berühmte gut gemeint und dann doch nicht wahr.
Kurz vor gut und doch verkackt.
Ach so,
Ja,
war der
so
Spruch.
war unser
Verdammt, das habe ich
Spruch.
selber nicht auf die Reihe bekommen.
Ja, Lizenztitel halt mal wieder. Also
Ja,
gibt ja
leider.
gute Beispiele, aber leider auch recht viele schlechte. Und in dem Fall.
Witzigerweise kommen gute Lizenztitel immer nur dann raus, wenn es von der Lizenz 20 Spiele gibt, dann kommt ein gutes raus. Von Game of Thrones gibt es im Moment eins.
Ja,
Ja,
brauchen wir noch
kannst du dir
19,
ausrechnen,
ne?
wie lange wir noch warten müssen.
Ja, wollte ich nochmal so erwähnen. Du hast noch eine Empfehlung, glaube ich.
Ist eine Website.
Ja.
Ich habe kürzlich angefangen, meine Bookmarks so rum, meine Bookmarks zu reinigen. Und da ist mir Dead End Thrills aufgefallen. Das ist eine Webseite von einem, ich glaube, weiß gar nicht woher, irgend so ein Typ. Ich glaube, Brite oder so. Der hat diese Website dediziert auf für, ich weiß gar nicht, was ich sagen will, Spiele, die schön aussehen. Und macht extrem hochauflösende Screenshots von allen möglichen Szenen eines Spiels ohne UI, hackt sich da richtig rein, um die UI loszuwerden und irgendwas, was noch stört, und postet das auf seiner Webseite. Macht so kleine Stories drumherum und bietet, warte mal, ich glaube sogar echt 1080p Screenshots, mehrere pro Spiel. Ist ganz hübsch. Also wenn jemand wirklich hochauflösende, schön aussehende Screenshots von schönen Spielen sucht, kann ich empfehlen. Können wir ja verlinken.
Genau, machen wir auf jeden Fall. Gucke ich mir auch mal an. Ja, ansonsten würde ich sagen, ist das dieses Mal im Games-Bereich gewesen. Wäre Skyrim schon gekommen, hätten wir mit Sicherheit noch ein bisschen zu Skyrim erzählen können. Also ich
Ja,
zumindest.
ich ja nicht.
Ja, aber ich zumindest. Und
Meine Bestellung ist
das werden wir
geplatzt.
wahrscheinlich dann jetzt irgendwie in der nächsten Folge machen können. Wobei die nächste Woche bei mir ein bisschen so ist, dass ich wenig Zeit habe, viel unterwegs bin. Das heißt, ich werde wahrscheinlich erst in der übernächsten Woche dazu kommen, es wirklich zu spielen, weil ich nächstes Wochenende noch nicht da bin. Also mal gucken. Irgendwann werden wir auf jeden Fall dann ein
Ja.
bisschen was zu Skyrim erzählen.
Wir erheben ja keinen Anspruch auf Aktualität.
Naja,
Ansonsten reden wir
Aktualität schon
nächstes Jahr über
eher als auf
Skyrim.
journalistische Korrektheit. Aber irgendwann werden wir auf jeden Fall dazu was sagen können. Was ich schon weiß, ist so ein bisschen vom Feedback von Freunden, die es schon gespielt haben, dass die UI wohl ein bisschen schwierig ist. Gerade so Inventarmanagement muss so ein ziemlicher Krampf sein.
Ja, wie immer.
Ja.
Mir ist dem wahrscheinlich auch wieder eingefallen, ach Mensch, guck mal, morgen releasen wir, bräuchten die UI. Kann jemand Photoshop?
Ja,
Und dann,
so in der Art wohl.
naja.
Gut, genug mit Games. Ich würde sagen, wir reden noch ein bisschen über Max. Haben wir jetzt auch nicht unfassbar
Gibt's
viel
aber auch
heute,
nicht. Ja.
aber ein bisschen was hat sich da auch gesammelt. Fangen wir mal mit dem brandheißen Thema an für uns 4S-Besitzer, und zwar Batterieprobleme. Hatten wir ja das letzte Mal schon mal angedeutet gehabt, dass es da ein bisschen Schwierigkeiten gab.
Ich habe ja mein 4S erst einen Tag vor Erscheinen des Bugfixes erhalten. Oder des potenziellen Bugfixes. Ich weiß es nicht. Also ich hatte das Telefon nicht wirklich lange und am nächsten Tag kam schon das Update von iOS raus.
Genau, also die Rede ist
Tja,
von
kann ich
iOS
nicht viel sagen.
5.0.1. Ich habe es ja seit knapp, ja, 1,5 Wochen, 2 Wochen oder so hatte ich die Version schon drauf, wegen der Entwicklerversion. Und erster Eindruck war, okay, hat sich überhaupt nichts getan. Gegenteil, ist vielleicht sogar irgendwie schlechter geworden. Und nachdem ich es einige Tage drauf hatte und ich habe keine Ahnung warum, plötzlich war es okay. Ich habe es dann irgendwann nochmal geladen. Also ich habe natürlich mein Telefon jeden Tag benutzt. Abends war es ziemlich leer oder ging aus, habe es dann Strom gehängt. Und ja, irgendwann war ich mal, ja, als ich auf der Arbeit war, habe es dann angeschlossen an Strom, da war es irgendwie auf 80% und ich wollte zünden und häng's an die Dose und dann hat er es vollgeladen halt und danach kein Problem mehr. Also muss ich wirklich sagen, danach war allerdings jetzt unter 501, ist es so, dass der Akku jetzt bei mir bei normaler Nutzung so um die 4% die Stunde verliert im Standby, was völlig okay ist aus meiner Sicht. Es reicht locker bis abends, also hält unproblematisch durch die ganze Zeit und so kann man es jetzt auch benutzen. Also 501 scheint zumindest für mich das Problem behoben zu haben, für
Und
viele
mir
User
ist
auch.
im Moment noch nichts großartig Negatives aufgefallen.
Ja, wir hatten ja vorhin mal ein bisschen verglichen gehabt zwischen unseren Telefonen, scheint es ja ähnlich zu sein. Also
ja.
So vom, ja. Vom ersten Eindruck her.
Und tatsächlich, ich benutze es im Moment relativ viel, weil, wie gesagt, Umstieg von 3GS auf 4S ist wirklich, also gibt so viel Neues für mich gerade. Also ich benutze es sehr oft. Also ja. Auflösung des Displays haut mich weg, aber die ist halt wie beim 4er, das hatte ich aber nicht. Kamera, muss ich echt sagen, auch großartig. Und klar, jetzt kann ich halt ein paar Spielchen ausprobieren, die jetzt optisch deutlich besser aussehen als auf dem 3GS. Zum Beispiel von Epic, wie heißt es?
Infinity Blade.
Das sieht ja auch schon auf dem 4S oder auf dem 4er auch schon besser aus als auf dem 3GS. Von daher, mir ist überhaupt nichts Negatives aufgefallen bei der Batterie.
Also grundsätzlich war es ja auch so, dass die Batterieprobleme nicht jeder hatte. Ich habe jetzt gestern mal den Fehler gemacht und habe im Forum gelesen, in einigen Foren so ein bisschen gelesen. Und da gibt es ja dann wieder massenweise Diskussionen, wo Leute als dämlich beschimpft werden, die sagen, es gibt Batterieprobleme, wo dann nur drin steht, ja, da habt ihr das Telefon halt neu und seid so blöd irgendwie und spielt die ganze Zeit irgendwelche Spiele und kein Wunder, so euer Akku im Nu leer. Und dann bashen die Jungs dann wieder zurück. Also Foren sind auch so ein Relikt. Ich weiß nicht, ich glaube, man sollte im ganzen Internet Foren abschalten. Das ist, ist schrecklich.
Es
ist unmöglich, irgendwas dazu lesen und nicht auf 190 zu sein, wenn man damit durch ist.
Ich finde auch Foren überhaupt nicht kompatibel mit Web 2.0.
Nee, also Foren ist einfach wirklich Müll. Ich weiß nicht, also Internet ist ja dafür da, dass Leute ihre Meinung kundtun, aber es liegt nicht daran, dass es eine andere Meinung ist, als die ich habe. Es nervt einfach generell, egal was irgendwer schreibt. Es gibt immer irgendeinen Depp, der was
halt
anderes
auch immer gleich voll. Also ganz ehrlich, wenn ich mal Foren nutze, beziehungsweise wenn ich irgendwas suche und ich werde in ein Forum weitergeleitet, meistens, entweder du hast nur die Extreme. Entweder ein Post mit der Frage, zweiter Post ist die perfekte Antwort, oder sie ranzen sich auf 30 Seiten einfach nur voll und denkst so, ja, okay, hat mir jetzt gerade überhaupt nichts gebracht.
Ja, ich frage mich, wer liest das dann? Ich meine, früher hat man da was gepostet und da war das Internet noch nicht so, wie soll ich sagen, so, dass man ständig überall drauf zugreifen konnte und 1000 Möglichkeiten hatte, die Information zu finden. Da hat es vielleicht dann auch mal genügt, wenn einer nach einer Woche mal sich erbarmt hat, da was zu schreiben als Antwort, der Experte war auf dem Gebiet. Heutzutage brauche ich dieses ganze Expertenwissen in Anführungszeichen nicht mehr. Und also, wie auch immer, ich will ja nicht über Foren jetzt lange rumreden, aber es ist furchtbar.
Noch schlimmer als Foren sind allerdings Kommentare zu News.
Ja.
Aber das ist
übrigens
ein anderes Thema.
Ich muss sogar sagen, ich glaube, das sind Kommentare zu News gewesen, die ich jetzt hier meinte. Aber ich habe auch in einigen Foren gelesen, also in Apple-Foren und sowas. Aber hier, wo es am schlimmsten war, waren tatsächlich Kommentare zu einer Umfrage, die auf iPhoneTicker.de, glaube ich, gestellt wurde, zu diesem Batterieproblem. Und da kamen dann wirklich gefühlte 6000 Antworten mit Kommentare zu Kommentaren und so weiter dazu. Schlimm. Also wirklich schlimm.
Beschimpfungen wie, hey, du bist doch ein 3GS-Nutzer.
Irgendwie oder? Sowas in der Art, ja. Und wer Akkuprobleme hat, ist einfach nur zu dämlich. Resettet einfach mal euer iPhone, dann geht das schon alles. Und andere, die dann schreiben, wer keine Akkuprobleme hat, der nutzt sein Telefon ja gar nicht und so. Und also nur so ein Mist. Und es war schlimm. Egal, es geht jetzt. 5.01 hat scheinbar Abhilfe gebracht. Apple hatte offiziell sogar gesagt, dass sie noch ein paar kleinere Fixes planen für die nächste Version, für das nächste kleinere Update. Mal gucken, vielleicht wird es dann noch ein bisschen besser.
Ich glaube, mit 5.01 ist auch dieses Sicherheitsloch, das letztens irgendwie aufgekommen ist, gefixt worden. Was war das? Irgendwer hat rausgefunden, dass...
Man konnte über irgendeinen Umweg, ich weiß nicht, ob es über Siri war, glaube ich, konnte man Zugriff kriegen auf das ein oder andere im Telefon, was nicht beabsichtigt war.
Ja,
und das ist gefixt auf jeden Fall.
Und es war noch irgendwas anderes. Da gibt es so einen bekannten Hacker in den USA. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben sie noch ein paar Security-Dings gefixt.
Genau, und es gibt jetzt, wenn wir gerade noch bei 5.01 sind, gibt es jetzt auch die Gesten fürs iPad 1, also die Multitasking-Gesten.
Die sind großartig. Stimmt.
Die funktionieren ziemlich gut.
Die muss man im extra aktivieren.
Genau, und dann mit 4 Finger oder 5 Fingern nach oben wischen, kommt man in die Multitasking-Bar. Mit 4 oder 5 Fingern pinchen, kommt man in den Homescreen. Und wenn man Apps offen hat, dann mit 4 oder 5 Fingern links, rechts wischen, wechselt man zwischen den Apps direkt.
Effektiv muss man eigentlich die Home-Taste nicht mehr nutzen.
Genau.
Also eigentlich noch nicht mal mehr zum Display anmachen, wenn man den Knopf an der Seite benutzt.
Ist schon eigentlich fast ein Zeichen für ein neues iPad, wo man die Home-Taste weglassen könnte.
Ja.
Bis auf, dass es natürlich so ein paar Doppeltipp-Home-Tasten-Sachen gibt, die man dann nicht so schnell erreichen kann. Also das müssten wir mal gucken, ob das geht.
Ja.
Also zum Beispiel Kamera oder sowas auf dem iPhone. Na gut, das ist jetzt, wir reden vom iPad. Naja, wie auch immer. Also könnte ich mir vorstellen, dass irgendwann die
Ich
Home-Taste mal
glaube, es
wegfällt.
könnte sein tatsächlich, dass es auf einem iPad funktioniert, weil man das Ding nicht in der Hosentasche hat.
Ja.
Ich glaube, beim iPhone würde es mehr Probleme machen.
Ist auch
Naja.
das Display natürlich eine ganze Ecke kleiner. Wobei ich sagen muss, eine Sache ist mir aufgefallen, hast du auch gesehen gehabt, als ich es ausprobiert hatte. Sehr unpraktisch sind die zwischen Anwendungen wechseln Gesten, wenn man gerade eine Notiz-App verwendet, wo man am Schreiben ist und hat seinen Handballen aufliegen als Stütze und schreibt oben was und bewegt den so ein klein bisschen, was beim Schreiben halt einfach vorkommt, dann erkennt er das dummerweise als Swipe-Geste zur nächsten App, weil der Handballen als 4 oder 5 Finger erkannt wird. Das war sehr nervig. Also es kann durchaus sein,
Das
dass ich wieder
stimmt.
ausschalte, die Gesten, auch wenn sie an sich nützlich sind, aber das ist echt doof.
Ja, das stimmt.
Ja.
Das stimmt.
501, eine Sache noch dazu. Delta-Update ist es ja
Das
gewesen,
erste.
das erste. Hat super funktioniert.
5 Minuten.
Bis auf Notification, die hat bei mir irgendwie gar nicht funktioniert. Also ich habe sie auf dem iPhone 4S gar nicht gebraucht, weil ich die ganze Zeit schon die 501er drauf hatte. Okay. Aber bei meiner Freundin auf dem Telefon, die hatte 5.0, da gab es keine Notification. Bei mir auf dem iPad gab es auch keine Notification, dass die neue Version da ist. Und du hattest ja eine bekommen auf dem 4S zum Beispiel.
Ja, ich bin früh morgens aufgestanden, da war eine kleine Notifikation, die sagte, ja, 501 ist da.
Ja, wüsste ich
Sollte man
also.
vielleicht erwähnen, worum es ja eigentlich geht? Nö, nee, eigentlich nicht, oder?
Haben wir doch, ich weiß nicht, was meinst du jetzt?
Ja, nee, erklären, was es überhaupt ist, weil ich glaube, Android-User, die finden das völlig normal.
Das mag ja sein, allerdings hören die hier den Podcast sowieso nicht.
Nee, wer das wissen will, der muss einfach nachschlagen, glaube ich, oder?
Ja, also ich denke, es ist klar, um was es geht. Es geht
Okay.
um Updates fürs Betriebssystem, die halt jetzt
Ja, aber es gibt ja
over
das
the air
erste
normal
Ultra.
kommen. Genau. Ja.
Ich habe was entdeckt, gell?
Genau, Reminder.
Das nervt mich
Hat
total.
mich auch genervt, aber erzähl erstmal, was es geht.
Ich muss erst mal meine Notiz lesen, das habe ich geschrieben. Komisches Verhalten bei iCloud Remindern. Genau. Ich benutze das iPhone hauptsächlich, um Reminder zu erstellen, in der original offiziellen Apple Reminder App. Und ab und zu komme ich nicht dazu, wenn er aufpoppt und mich erinnert, das zu machen. Also gehe ich nochmal rein und sage, okay, erinnere mich in 2 Stunden nochmal. Und wenn du das aber in iCal machst, wo sie auch reingesynkt werden am Mac, auf dem Mac, dann ist das Erinnerungsdatum auf einmal zweimal vorhanden. Nämlich beim Datum für die Fälligkeit, sagt man das, also Due Date, und beim Erinnerungsdatum. Und du musst quasi beide ändern, glaube ich, oder zumindest mache ich das. Und das ist total
Muss
komisch.
man, nervt mich total. Ich raff auch gar nicht, wie das Prinzip ist. Mir ist es jetzt auch ein paar Mal
Verstehe ich auch nicht.
aufgefallen, wenn ich auf dem iPhone irgendeinen Termin eintrage, dann gebe ich dort ein Reminder-Date ein. Da ist manchmal überhaupt kein Due-Date da. Wenn ich es dann bestätige, gehe nochmal drauf zum Editieren, dann habe ich plötzlich ein Due-Date, was ich eintragen kann. Und jetzt setze ich noch einen drauf. Das Allernervigste ist, man setzt einen Reminder und erledigt die Task am Due-Date, bevor der Reminder
Ja,
greift.
das
Wird
hatte ich
man
auch. Und er
trotzdem
poppt auf.
erinnert und es
Ja.
ist sowas von dämlich.
Aber zumindest, ich wurde auf dem Mac erinnert. Ich weiß nicht, auf dem iPhone ist es mir noch nicht
Also auf
passiert.
dem Mac ist mir jetzt jedes Mal passiert.
Genau,
Ich
okay, bei mir auch,
bin mir
okay.
nicht sicher, ob es auf
Auf
dem
dem iPhone poppt er
iPhone
nicht mehr auf.
kann ich nicht sagen. Kann ich nicht hundertprozentig sagen. Aber ich habe zum Beispiel freitags einen Termin, den setze ich mir für jeden Freitag. Wieder Thema Repeating Reminder, was eh ein bisschen dämlich ist jetzt mit dem ganzen Zusammenspiel von iCal und iPhone. Aber da habe ich eine Erinnerung auf 10 Uhr, glaube ich, stehen. Und um 12 Uhr ist irgendwie Due Date. Ja, und ich habe es erledigt. Um 9 oder so schon. Ja, auch markiert. Und um 10 erinnert er mich einfach daran. Und also das ist Mist. Das ist,
Ist mir auch passiert,
weiß ich nicht,
stimmt.
was das soll. Nervt mich echt total. Das ist früher auch nicht so gewesen. Übrigens, an der Stelle fällt mir noch ein, ich hatte mal irgendwann gesagt, dass wenn man einen Termin auf dem iCal als markiert erledigt, der ein Repeating Reminder ist, dann verschwindet der generell. Das ist aber Blödsinn gewesen. Den kann man gar nicht auf iCal als erledigt markieren. Das heißt also, ein Termin, den man einträgt als
Kann man es
Repeating
in
auf dem
der
iPhone,
Reminders-App?
mit dem kann man auf dem iCal überhaupt nichts machen.
Okay.
Der ist
Kann man
einfach
es
da.
in der Reminders-App?
Der Reminders-App kannst du dann als erledigt markieren, dann taucht er witzigerweise nicht nochmal neu auf für die nächste Woche dann, aber nach
Ja.
einer Weile taucht er dann im iCal neu auf für die nächste Woche.
Oh
Und dann ist
Gott.
er irgendwann auch auf dem iPhone da. Also, wie dieses ganze System funktioniert, ich weiß es nicht. Es ist
Wahrscheinlich
wirklich
keiner.
komisch. Es ist wirklich sehr, sehr komisch. Und das ist echt blöd. Ich hoffe, das wird gefixt. Gerade dieses Due Date und Reminder Date, das ist echt bäh. Also
Ja. Also es zerbricht nichts. Mich nervt es einfach nur A, weil es nicht konsistent ist und B, weil ich halt zwei Daten, wenn ich es verschieben möchte oder ändern möchte, auf dem iCal ändern muss. Also wie gesagt, es funktioniert weiterhin, alles toll, aber es ist halt irgendwie nicht so sonderlich elegant gelöst.
Ja, ich finde es ja an sich okay, dass man zwei Daten einstellen kann. Ich mag das auch, dass ich mir ein Due-Date stellen kann auf, keine Ahnung, Freitag 12 Uhr oder sowas und kann mich aber erinnern lassen am Mittwoch um 11 oder so, dass ich das machen will. Manchmal hat man sowas. Ich habe es auf der Arbeit recht häufig, solche Tasks, wo ich sage, das brauche ich zwar am Freitag, muss ich es haben, aber ich möchte es halt irgendwann vorher erledigen und habe mir dann so einen Slot, wo ich mich daran erinnern lassen will. Dann ist es in Ordnung, nur kann ich das meist ja gar nicht direkt einstellen. Also auf dem iPhone kriege ich das einfach gar nicht angeboten, direkt eine Uhrzeit für Due Date und eine Uhrzeit für Alert Date einzustellen, sondern erst im zweiten Schritt. Und auf dem Mac ist es genauso. Das also quält mir überhaupt nicht. War vorher, vor iOS 5 und Lion, war das irgendwie besser. Ja. Beziehungsweise iCloud nicht Lion. Ja, so viel zu Remindern.
Ja, nichts sonderlich Schönes allerdings.
Richtig. Du hast ein Thema, Easy Pay.
Ja, das fand ich interessant. Deshalb wollte ich es erwähnen, dass man in den USA jetzt mit seiner Apple-ID zahlen kann und keine Kreditkarte braucht.
Also man redet natürlich von den Apple Stores.
Ja, stimmt.
Sollte man dazu sagen.
Das sollte ich vielleicht erwähnen. Also du kannst ab sofort in den USA in den Apple Store reinlaufen, ein iMac unter den Arm nehmen und mit deinem iPhone und der offiziellen Apple Store-App zahlen. Ohne Bargeld, ohne Kreditkarte, ohne EC-Karte oder was es auch immer gibt. Denn Apple bucht das über die in der Apple-ID hinterlegten Kreditkarte ab. Das heißt, alles, was du brauchst, ist tatsächlich nur dein iPhone. Was mich gerade spontan daran erinnert, zu fragen, wie ist das denn mit Sicherheit? Wenn ich ein iPhone finde und das hacke, kann ich ja in den Laden gehen und kaufen.
Die haben garantiert noch irgendwie eine Bestätigung oder sowas. Wahrscheinlich kriegt man von dem Laden dann einen Code geschickt, muss den nochmal kurz auf dem iPhone bestätigen in der App oder irgendeine Geschichte. Ich weiß nicht genau, wie das
auf jeden Fall, ich fand es soweit interessant, dass ich das erwähnen wollte, dass man da ohne Bargeld, ohne Plastikkarte, einfach mit seinem iPhone und Apple ID und damit praktischerweise ja eigentlich doch der Kreditkarte, die dahinter hinterlegt ist, zahlen.
Aber nur in USA momentan.
Im Moment nur in USA.
Mal gespannt, ob das in Deutschland überhaupt kommt. Das scheint mir wieder so ein Thema zu sein, das in Deutschland ein bisschen kritisch sein könnte.
Ja, da wird wahrscheinlich wieder irgendwer sagen, hier, Frauenrechte. Was?
Ja.
Menschenrechte, wollte ich sagen.
Ja. Datenschutz, meinst du?
Datenschutz, das war das Wort. Klingt ja fast alles ähnlich.
So, Notability, muss ich noch was zu sagen. Da würde ich gerne, viel werde ich dazu nicht sagen. Ich habe das letzte Mal ja so ein bisschen über NoteShelf geredet, eine Handschriftsnotiz-App auf dem iPad. Und an dem Tag, wo ich darüber gesprochen hatte, kam aber Notability raus, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht ausprobiert hatte. Wirkte aber vielversprechend. Jetzt ist es so, dass ich mir Notability mittlerweile gekauft habe. Ist sogar für 79 Cent aktuell fürs iPad im Angebot. War also dann wirklich Schnäppchen. Und ich muss sagen, mein erster Eindruck ist, dass es besser ist als NoteShelf. Und zwar, weil es tatsächlich alles kombiniert, was man sinnvollerweise machen kann auf dem iPad. Das heißt, ich kann Textnotizen machen, ich kann mir handschriftliche Notizen innerhalb dieser Textnotizen in so einer kleinen Box erstellen, ich kann eine ganze Seite voll mit handschriftlichen Notizen machen, kann Bilder einfügen. Und ein Hammer-Feature haben sie noch drin, was ich jetzt aktuell nicht nutze, was aber für Studenten vielleicht sehr interessant ist. Wenn man Vorträge oder Vorlesungen oder sowas beispielsweise hören würde, dann kann man die komplett aufnehmen damit. Sollte man natürlich theoretisch anmelden, dass man das aufnimmt, aber lasse ich jetzt mal ausgeklammert den Aspekt. Wenn man das aber tut und sozusagen der komplette Track als Audio dann auch auf dem iPad drauf ist und man sich parallel Notizen macht in der App, dann kann er einem anschließend sagen, an welcher Stelle des Vortrags man sich welche Notizen gemacht hat. Das heißt, er speichert sozusagen so eine Art Timeline mit und markiert dann in den Notizen, wo gerade der Audio-Vortrag ist. Das ist natürlich genial für
Skripte. Klingt interessant. Aber auch irgendwie unheimlich kompliziert.
Es ist gar nicht so kompliziert, wie es klingt. Die haben ein schönes Video auf ihrer Website, glaube ich, stehen. Und da erklären sie das ein bisschen oder zeigen das einfach ein bisschen. Das ist schon ganz cool. Auf Anhieb muss man sagen, ist Notability jetzt nicht das intuitivste Programm, aber es kann viel. Es ist nicht ganz so hübsch wie NoteShelf, finde ich.
Ich wollte gerade sagen, es ist hässlich wie die Nacht.
Nein, hässlich wie die Nacht würde ich es jetzt nicht nennen, aber es
hässlich wie die
Nacht. Nee, finde ich nicht. Es ist nicht so hübsch wie NoteShelf, aber man kann viel mehr machen damit und es fühlt sich trotzdem noch nicht an wie ein Windows-Tool. Also es ist tatsächlich noch einigermaßen gut benutzbar. Ich finde es wirklich so feine Details finde ich schöner. Ja, und zwar gibt es so ein Zoom-Modus, den gibt es ja auch in dem Noteshelf, wo man oben auf der Seite oder generell irgendwo auf der Seite letztendlich sich so eine kleine Box hinmachen kann. Da wird dann drauf gezoomt und man hat unten halt relativ viel Platz, wie man es früher von irgendwelchen Palms kennt oder so, um halt eben hinzuschreiben mit der Hand. Und das haben sie bei Noteshelf, wo ich letztes Mal drüber geredet habe, haben sie das so gemacht, dass man unten einfach nur das Ganze von oben hochskaliert bekommt. Das heißt also, die Schrift sieht, naja, nicht so schön aus. Einfach nur das, also man sieht auch das pixelig und so, das ist einfach nur hochskaliert. Und das machen sie in Notability deutlich schöner. Das ist irgendwie schön abgerundet unten, das sieht irgendwie hübscher aus. Und das macht ein bisschen mehr Spaß, damit zu schreiben. Ich habe es auch mal ausprobiert, wie das klappt so mit dem automatischen Scrollen und so nach rechts.
Das geht ziemlich gut. Hätte ich nicht gedacht.
Nee, also man kann damit echt ordentlich schreiben. Und ich muss sagen, ich werde jetzt, glaube ich, das Notability als dauerhaft als das Notiztool für mich verwenden.
Aber du machst es ja auch scheinbar. Also ich irgendwie so handschriftlich finde ich irgendwie
albern. Also wo ich es viel nutze.
Wenn ich handschriftlich digital schreibe, finde ich im Moment irgendwie relativ...
Ja, wo ich es viel nutze, ist halt eben auf Konferenzen. Also ich fahre jetzt die Woche aufs Browser Games Forum, da werde ich es mit Sicherheit wieder machen, mir Notizen darüber zu notieren. Und wo ich es auch noch nutze, ist halt eben für irgendwelche Meeting-Notizen in der Firma oder so. Da probiere ich es manchmal zumindest zu nutzen. Da bin ich ganz ehrlich, bin ich ein bisschen oldschool. Das ist in manchen Meetings einfach ein bisschen dämlich, wenn jeder mit einem Papierblock da sitzt und man schreibt sein ganzes Zeug auf dem iPad. Das wirkt so ein bisschen dekadent irgendwie alles. Aber auf der anderen Seite ist es auch cool und praktisch. Und ich werde mich da ein bisschen mehr noch dran gewöhnen, dass ich das auch in der Firma verwende zum Notizen schreiben. Also wie gesagt, Notability kann ich sehr empfehlen. Man sollte sich ein bisschen die Videos angucken, die es dort gibt, damit man versteht, wie generell das Programm funktioniert. Sie haben so ein paar Sachen von der Getting Things Done Methode mit reingebracht in das Tool, wo ich jetzt sage, hätte man nicht gebraucht, dass man sich da verschiedene Workspaces anlegen kann und Projekte und so ein Kram. Mhm. Naja, das ist wieder so mir ein bisschen viel, aber es kann alles, was es können muss. Ist nicht das Schönste der ganzen Tools, da gibt es schönere. Trotzdem muss ich sagen, ist insgesamt finde ich das Praktischste.
Okay.
Also Notability kann ich empfehlen, sozusagen im Macs-Bereich oder im iPad-Bereich in dem Fall so mein Pick für diese Woche.
Aber die gibt es alle nur fürs iPad, gell?
Die gibt es alle nur fürs iPad. Das macht auf dem iPhone herzlich wenig Sinn, dort irgendwie eine Notiz-App mit Handschrift zu machen.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass, stell dir vor, du hast dein iPad irgendwie auf dem Schreibtisch in so einem Stand, auf so einer Halterung, wie so einem Bilderrahmen und du nimmst dein iPhone und schreibst dann. Verstehst du, dass du das quasi dein iPhone als den herangezoomten Dings benutzt.
Ja, das könnte, schon eine coole Sache. Das könnte ganz gut funktionieren, prinzipiell von der Displaygröße her, weil das so ungefähr die Größe ist, die dann auch quasi dieser Bereich auf dem iPad hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, hat man auf dem iPhone halt nichts, wo man die Hand auflegen kann oder wo man sich so ein bisschen dran festlegen kann. Es hat halt keinen Rahmen drumherum.
Ja, dein Finger, bisschen, wenn du es in der Hand hältst, verstehst du?
Vielleicht wird es funktionieren, aber weiß nicht. Kann man den Entwickler ja mal vorschlagen, dass man irgendwie so eine Funktion reinbauen, dass sie da drahtlos zwischen den beiden Geräten.
Für jede verkaufte Version sieht, möchte ich 10 Cent.
So sieht's aus. Ja, ansonsten haben wir noch so ein paar Kleinigkeiten, so ein paar Tipps und Tricks für iPhone und iPad und so weiter.
Ja, wir haben ja so einen gewissen Bildungsauftrag auch.
Genau. Du hast hier notiert, dass man am iPhone 3G nicht mehr ausschalten kann. Ja, mhm, ist richtig.
Geht nicht. Und ich habe überlegt, warum. Und da habe ich recherchiert und rausgefunden, warum.
Und zwar,
das 4S hat ja eine Neuerung, ist... komplett kaputter Satz mittlerweile, aber eine Neuerung beim 4S ist, dass es diese besagten Funkstandards in einem Modell hat und nicht mehr zwei unterschiedliche Modelle, hat man vor ein, zwei Folgen mal erwähnt. Und das haben sie technisch so gemacht, dass das über einen Chip geht. Und das war früher nicht so. Und deshalb konntest du 3G ausschalten und was passiert ist, dass es einfach nur diesen 3G-Chip ausgeschalten hat. Und das normale, wie heißt das? Edge. Edge ging dann einfach über einen anderen Chip weiter. Mittlerweile ist es alles auf einem Chip. Ja, und den kannst du halt nicht ausschalten, ohne dass das andere mit ausgeht. Und deshalb gibt es die Möglichkeit, 3G getrennt von Edge auszuschalten, nicht mehr. Ja. Geschichte zu Ende.
So ist.
Schön, oder?
Jetzt wissen wir das.
Dann gab es eine Frage von mir und dann habe ich die einfach mal, nicht wahr?
Ist ja auch sehr gut.
Gell? Bloß, falls es einen interessiert oder wundert.
Genau,
ich habe es noch nicht mal jemandem aufgefallen, aber.
Na doch, mir ist auch aufgefallen, dass es nicht mehr geht. Das war also immer so ein Ding, was man nutzen konnte, um seinen Akku ein bisschen zu schonen. Weil man jetzt in einem Gebiet war, längere Zeit, wo eh immer sehr schwacher 3G-Empfang ist oder gar keiner.
Weil
der ab und zu nochmal kommt, dann sucht er halt ständig und dann war es besser, man konnte ihn auf dem Weg dazu zwingen, auf Edge zu bleiben. Das geht halt jetzt nicht mehr.
Genau. Und zum Beispiel, weil ich ja jetzt das 4er habe, das 4S, meine Freundin aber noch so ein so einen Stein als Telefon benutzt, übernimmt sie temporär mein 3GS. Und da sie so einen inkompatiblen Vertrag hat, also nicht so ein Flatrate-Ding, würde ich da zum Beispiel 3G ausschalten. Und das ginge mit dem 4S nicht.
Das ginge nicht, das ist richtig. Aber sie wird eh bald ein 4S haben, von
daher ist
das erledigt. Ja, ich habe noch zwei Sachen rausgefunden. Und zwar einmal kursiert das momentan in allen möglichen Varianten, dass es die Möglichkeit gibt, sich auf dem Homescreen diverse Kurztasten oder sagen wir mal Apps anzulegen, die quasi den Schnellzugriff auf bestimmte Settings ermöglichen, was naja, ganz nett ist. Was ich ganz interessant aber fand in dem Zusammenhang, man kann Siri dazu bringen, diverse Dinge, also nicht nur um diese Settings, das geht auch, aber man kann vor allen Dingen Siri dazu bringen, dass Twitter und Facebook als angesprochen werden können im Sinne von einem Status-Update. Also man kann tatsächlich mit Twitter was auf mit Siri was auf Twitter posten oder auf Facebook posten. Und zwar haben ja Twitter und Facebook beide so einen Service, wo man über eine normale Mobilfunknummer oder eine SMS-Nummer eine Kurzwahl kann man dort was hinschicken und das wird dann
oder
gepostet.
Oder auch über E-Mail, glaube ich, ne?
Ich glaube, es geht auch über E-Mail, aber in dem Fall braucht man jetzt die SMS-Funktionalität. Muss es halt eingerichtet haben auf Twitter und auf Facebook, dass es möglich ist, eben mobile Updates zu machen. Gibt es für jedes Land, gibt es verschiedene Kurzwahlnummern. Und
das kostenlos?
Die kann man, soweit ich weiß, ist es kostenlos, ja.
Okay.
Und kann dort dann an diese Nummern seinen Status schicken und der wird gepostet, hatte ich ja eben schon gesagt. Und der ganz einfache Weg für Siri ist jetzt, man richtet sich letztendlich Twitter und Facebook einfach als Kontakt ein und speichert dort diese Nummer. Und dann kann man einfach, wie wenn ich dir jetzt eine Nachricht schicken würde, kann ich halt sowas sagen wie Nachricht an Facebook und dann diktiere ich das, was geschrieben werden soll und fertig. Und dann wird es quasi an Facebook gepostet und taucht dann halt eben auf.
Ich freue mich schon auf solche Posts ohne Punkt und Komma.
Ob man das jetzt braucht, lasse ich jetzt mal jeden selber entscheiden, der das hört. Ich wollte es einfach mal erwähnen, dass man das auf dem Weg machen kann. Vielleicht gibt es ja doch durchaus Kreative, die damit Siri mitteilen über verschiedene sonstige Gateways, an die man noch irgendwelche Nachrichten schicken kann. Irgendwelche Dienste zu aktivieren oder keine Ahnung was. Also ich kann mir gut vorstellen, dass dieser kleine Workaround ganz nett ist, um alle möglichen Sachen zu steuern, die man sonst eben nicht so richtig steuern kann. Also alles, wo man Text hinschickt zur Steuerung von irgendwas, kann man damit mit Sicherheit ganz gut verwenden.
Die Barriere, vor dem Posten nachzudenken, ist aber so niedrig wie noch nie.
Vor allen Dingen, wenn sie beim Autofahren benutzt werden, wo Siri ja häufiger mal zum Einsatz kommt, dann weiß man nicht, ob das dann so prickelnd ist. Sei es drum,
aber
ich wollte es mal erwähnen. Noch unnützer ist allerdings die nächste Sache, die mir aufgefallen ist. Die wollte ich aber zumindest mal angesprochen haben. Und zwar ist es ja so, dass Fotostream, was es jetzt mit iCloud und Line und iOS und sowas gibt, dass das ja nur synkt, wenn man an WLAN angebunden ist.
Ja.
Was ja auch absolut okay ist aufgrund der Datenmenge, die dort ausgetauscht wird. Aber in zweierlei Hinsicht ist Folgendes interessant. Wenn man eine VPN-Verbindung aufbaut von seinem Telefon auf irgendein Netz, dann wird trotzdem gesynkt. Und zwar auch dann, wenn man nicht in WLAN ist, sondern wenn man in 3G ist. Das ist deswegen in zweierlei Hinsicht interessant, dass wenn einer mal unterwegs ist, irgendwie, keine Ahnung, Fotograf will, irgendwelche Bilder von seinem iPhone, die er vielleicht von seiner DSLR da draufgeladen hat oder so, will er irgendwo hinschicken, dann kann er auf dem Wege, wenn er sagt, Datenvolumen ist mir egal, indem er dann VPN aufbaut, kann er es trotzdem synken mit seinem Fotostream. Wenn er das will, keine Ahnung, könnte ja nützlich sein. Und auf der anderen Seite sollte man es einfach wissen, wenn man das mal nutzt, mobil, und hat vielleicht irgendwie einige Bilder gemacht, ist dann unterwegs, wählt sich per 3G in seine Firma ein, und gibt ja einige Firmen, wo das vielleicht so ist, um die Mails zu checken oder sowas, dann könnte es sein, nee, kann nicht nur sein, sondern ist so, dass dann plötzlich über diese VPN-Verbindung, aber trotzdem noch im 3G-Netz und damit halt voll auf den Daten, auf das Inklusivvolumen draufschlagend, dann der gesamte Fotostream gesynkt wird. Und das kann blöd sein.
Ist das jetzt Absicht und eine tolle Sache oder ist das ein Bug?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das
also kann ja beides sein. Ich verstehe den Satz noch nicht mal so hundertprozentig und mit VPN kann ich auch nur bedingt was anfangen. Ich weiß so, was so möglich ist, aber wirklich wissen, was es ist und wie das technisch funktioniert, weiß ich nicht. Deshalb klingt das für dich, der weiß, was es ist, hundertprozentig, wie etwas, das man mit Absicht so eingebaut hat? Oder?
Also ich glaube, man kann es als Feature verkaufen. Ich glaube nicht, dass es mit Absicht eingebaut worden ist, weil ich glaube einfach, dass es drin war. Also man hat sozusagen, naja, in dem Moment, wo quasi das Netz gewechselt wird und man, wenn man so will, stationäre IP-Adresse zugewiesen bekommt, hat man halt gesagt, übertrage alles, was für ein Fotostream da ist, aber was letztendlich beim VPN passiert, man wählt sich in irgendein Firmennetz ein, kriegt halt aus einem internen IP-Adressbereich von diesem Firmennetz, kriegt man eine IP-Adresse und das würde halt das iPhone dann auch erkennen, dass es einfach eine andere IP ist, die man zugewiesen bekommt, eine andere als die normale Mobilfunk-IP, die man halt eben hat. Und das wird wahrscheinlich der Auslöser sein, weil das in jedem anderen WLAN halt auch passiert, wo man sich einklingt, dass es anfängt, den Fotostream zu sinken.
Und das ist quasi tatsächlich,
ist einfach nur wie ein Bug.
Sie nehmen an, ein IP-Wechsel ist automatisch damit verbunden, dass man meist wahrscheinlich ein WLAN beitritt.
So vermute ich es. Man könnte das natürlich irgendwie anderweitig checken. Ich kann es nicht genau sagen. Ich glaube, es ist einfach nur nicht beachtet worden bisher. Mhm. War eine ganz interessante Meldung, die ich so am Rande irgendwo gesehen habe und ist vielleicht ganz nett zu wissen, dass man, für die Leute, die ein VPN nutzen auf dem iPhone, was ja ganz gut möglich ist, dass die wissen, da wird auch dann der Stream gesynkt.
Mhm. Okay.
Du hast noch was ausgefunden im Safari. Wusste ich übrigens noch gar nicht.
Ja, ist cool, gell? Das geht nur auf dem iPad seit iOS 5. Und zwar wurden ja Tabs eingefügt. Also die gab es vorher schon, aber jetzt sind sie tatsächlich wie auf dem Desktop auch unter der Bookmarks-Leiste oder unter dem Adressfeld an sich zu sehen. Früher musste man ja in so einen Tab-Modus gehen. Und das ist jetzt nicht mehr so. Man sieht die Tabs, bla bla bla. Und rechts dieser Tab-Bar ist ein kleines Plus, um einen Tab zu öffnen. Wenn man diesen Button, das Plus, gedrückt hält, kommt ein kleines Fensterchen auf dem iPad und zeigt dir kürzlich geschlossene Tabs an. Damit kann man die wieder öffnen.
Das ist allerdings sehr praktisch.
Fand ich extrem praktisch, wusste ich nicht, dass es überhaupt geht. Und um ehrlich zu sein, das ein oder andere Mal habe ich wirklich gewünscht, es ginge. Und scheinbar geht das jetzt, offensichtlich geht das jetzt zumindest seit iOS 5.
Okay, hatte ich noch gar nicht gesehen.
Ich weiß nicht, ob das früher irgendwie ging, weiß ich nicht, auf dem, aber
über die History halt konnte man es öffnen. Also die History hast du ja in Bookmarks drin, da konnte man dann immer die alten Sachen wieder aufmachen.
Gut, die History hast du ja genau. Aber kürzlich geschlossene Tabs geht jetzt eben auch mehr.
Ja.
Das ist tatsächlich ein relativ sinnvoller Tipp, glaube ich, im Gegensatz zu allen anderen, die wir bis jetzt gegeben haben.
Ja, ich würde aber sagen, das war es auch diese Woche für den Max-Bereich. War einfach nicht so viel Spektakuläres Neues jetzt. Gerüchte, sich immer noch weiter bestätigt, dass scheinbar tatsächlich ein Apple TV im Sinne von einem richtigen Fernsehgerät kommt. Das kann man vielleicht an der Stelle nochmal erwähnen. Jetzt mittlerweile immer mehr in der Biografie schon angedeutet, mittlerweile auch noch so in der Industrie generell verstärkt durch diverse Anfragen, was Material und sowas angeht. Bin ich mal gespannt, aber wenn, dann glaube ich eher, dass das so ein Ding für 2013 oder sowas ist. Mehr weiß man auch noch nicht, will ich euch jetzt nicht zu viel zu sagen. Könnte aber ganz interessant sein. Wenn bis dahin mein Fernseher kaputt gehen sollte, dann weiß ich schon, was ich für einkaufe.
Ja, ich bin irgendwie gespaltener Meinung
zu dem TV. Ja, hatten wir schon mal das Thema.
Aber wie du sagst, ist bloß ein Gerücht im Moment, nichts Konkretes.
Ja, dann würde ich mal sagen, wir kommen mal zu der Hörerfrage.
Zu der einen,
die wir von bekommen. Simon. Sind wir aber trotzdem dankbar. Also danke Simon dafür. Ich lese die mal vor und dann können wir gucken, was uns dazu einfällt. Also wenn Steve der Messias für Apple war und kein anderer schafft, schöne und einfache Produkte zu designen, was wird nun aus Apple? Wird Apple noch ein paar Geräte auf den Markt werfen, eventuell noch Apple TV und dann in Ideenlosigkeit den Markt freimachen? Oder gibt es doch auch andere Leute, die kreativ genug sind, um Apple auf dem hohen Niveau zu halten, jetzt wo Steve die Firmenphilosophie definiert hat? Ja, ist keine ganz einfache Frage. Haben sich mit Sicherheit auch in den letzten Wochen schon einige Leute dazu einen Gedanken gemacht.
Und Simon ist, glaube ich, nicht der Einzige, der sich stellt, die Frage.
Genau, also habe ich mir auch gestellt, nachdem im Prinzip klar war, dass Steve geht. Also meine Meinung dazu ist folgende. Ich glaube, dass sich in den ersten 2-3 Jahren fast gar nichts ändern wird. Mhm. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, dass Steve noch sehr, sehr viel mitgewirkt hat an der Roadmap für die künftigen Produkte. Also nicht nur Apple TV, was jetzt hier auch Simon erwähnt, sondern auch andere Dinge, von denen wir noch nicht wissen, dass sie kommen. iPhone 5, gut, weiß man jetzt, iPad 3 und solche Geschichten. Apple hat immer eine Roadmap für mindestens 2,5-3 Jahre im Vorfeld geplant. Von daher, glaube ich, wird sich da erstmal nichts tun. Interessant wird es also in der Zeit danach. Und da glaube ich tatsächlich, wird es, was die Produkte an sich angeht, gar nicht mal so ein immenses Problem geben, weil da auch viel, was Design angeht, von Johnny Ive getrieben war, der halt mit Sicherheit dort mehr Einfluss hatte als Steve.
iOS-Entwicklung und so weiter, glaube ich auch nicht, dass Steve letztendlich jetzt der treibende Mann dort hinten dran ist. Und persönlich hatte ich immer so ein bisschen den Eindruck, dass die Macs an sich eh nicht so sein Steckenpferd waren, weil das jetzt schon mehr ein Basisgeschäft war und ihn mehr interessiert, was man so Neues, Cooles machen kann. Also summa summarum, glaube ich, auf der Produktseite wird es nicht so das große Problem geben. Was ich aber glaube, ist, wo es große Probleme geben wird ohne Steve, ist bei Lizenzen und Verträgen mit Drittanbietern. Denn
ja, das sagen ja viele.
Er ist der Treiber gewesen, um alle möglichen Leute aus der Musikindustrie, aus der Filmindustrie und so weiter an Bord zu kriegen, um quasi mit iTunes ein tolles Paket zu schnüren. Und wenn wir jetzt beispielsweise mal daran denken, dass tatsächlich ein Apple TV kommen sollte, wo man dann vielleicht noch ein bisschen mehr machen will mit der bisherigen Fernsehindustrie, mit, keine Ahnung, Sendern, die Programme anbieten, die dann übers Apple TV gezeigt werden sollen und so weiter, dann könnte das sehr problematisch werden in den Verhandlungen, weil einfach kein Steve Jobs mehr da ist, der sagt, ja, wir machen das jetzt aber so. Und jeder sagt, ja gut, dann ist es halt so. Sondern da kommen halt jetzt Leute wie Tim Cook, die vielleicht nicht gerade die Aura um sich rum haben, die jetzt Steve Jobs hatte. Und da glaube ich ganz ehrlich, das könnte ein Problem werden. Mhm. Also auf lange Sicht vermute ich, die werden die Services und das Gesamtpaket, was sie anbieten können, zu ihren Hardware-Produkten, werden das vielleicht zum Problem.
Mhm. Und ich glaube noch einen anderen Punkt. Wobei ich nicht weiß, wie der sich äußern kann oder wird. Ich glaube, oder gehen wir anders ran, viele denken ja, dass Steve der Grund ist, dass es das iPad gibt oder das iPhone oder sonst was. Aber logischerweise entwickelte er das ja nicht. Und vielleicht, ich glaube noch nicht mal, dass er die meisten Ideen dafür hatte. Aber er, glaube ich, war der die Leute hat sich konzentrieren lassen.
Genau.
Der einfach sagte, pass auf, tolle Idee, tolles Feature, raus. Weil läuft nicht perfekt. Also ich glaube, Steve ist der gewesen, der einfach die Spreu vom Weizen, sagt man, ja, getrennt hat im Sinne von, hier sind 100 Ideen fürs iPhone. Und Steve hat gesagt, okay, die 80 werfen wir raus und konzentrieren uns auf die 20, auch wenn vielleicht 50% von den Ideen, die weggeworfen wurden, gar nicht mal so schlecht und vielleicht sogar innovativ waren, aber nicht funktioniert haben. Und ich glaube, das könnte auch sich noch irgendwie wahrscheinlich eher negativ auswirken. Im Sinne von, ich weiß nicht, vielleicht werden sie jetzt die nächsten Male mit ein paar neuen Produkten vielleicht ab und zu mal ins Klo greifen. Wo früher Steve schon im Vorhinein gesagt hat, Junge, das wird nix. Und sie hatten tatsächlich, guck hin, du hattest iPod, iPhone, iPad, dazwischen war nichts. Das waren einfach drei Dinger, die kamen und die knallten. Und ich glaube, ohne Steve könnte es tatsächlich mal kommen, dass, mal angenommen, dass jetzt die nächsten Produkte, dass auch wieder neue Produkte kommen von Apple, die auch knallen. Ich glaube aber, dass die Frequenz, sagt man, die Öftigkeit von Fehlgriffen vielleicht höher sein könnte.
Also weiß ich noch nicht, ob es tatsächlich so viele Fehlgriffe geben wird, aber ich bin völlig bei dir, was das Thema Vision und roter Faden und sowas angeht. Steve wusste immer sehr, sehr genau, was er will und was er nicht will. Und das ist jetzt eben, also für seine Produkte, für seine Services insgesamt, das ist jetzt natürlich ein bisschen fraglich, ob das genau so ist. Apple hat halt jetzt ein Board oder eine Gruppe von Managern, die letztendlich dann gemeinsam entscheiden, wohin das geht. Die Tatsache, dass Steve eigentlich ein relativ herrschsüchtig will ich nicht sagen, aber schon so die zentrale Figur bei Apple war, ist halt ein Ding, was jetzt weggefallen ist und damit wird die Entscheidung von vielen getragen. Man sieht es ja auch ein bisschen an Tim Cooks Führungsstil jetzt. Er geht halt hin, zieht viel, viel mehr sein Team mit rein, auch bei den Keynotes. Mhm. Er stellt sich weniger selber in den Mittelpunkt, lässt die anderen reden und letztendlich führt das ein klein bisschen dazu, dass, wie man es bei anderen Unternehmen auch sieht, klar, es ist alles verteilt und das ist auch manchmal gar nicht so schlecht, weil die alle Experten auf ihren Gebieten sind.
Bei gewissen Dingen ist es sogar nötig.
Aber wenn nicht der, ich glaube, das ist auch vorher, es hat auch Steve so gesehen und deswegen hat er auch die Leute vorher schon machen lassen, bis zu einem gewissen Punkt. Aber wenn halt nicht einer da ist, der am Ende sagt, so, jetzt final, das Ding ist Mist, das kommt weg, wie du eben gesagt hast, könnte es tatsächlich zum Problem werden. Also ist gut denkbar. Die Frage ist halt, wie viel dieses Spirits lebt jetzt erst nochmal so in den Leuten weiter? Wie sehr können Leute da diesen roten Faden auch ohne ihn aufrechterhalten?
gut möglich, dass sich einige Leute ein bisschen verkünsteln. Also gerade ja. Johnny Ive hat es ja auch auf seiner Abschlussrede auf der Trauerfeier für Steve gesagt gehabt, dass er öfters mal kam und sagte, nee, Johnny, das ist irgendwie Mist jetzt eben, was wir da machen, das muss anders. Und wenn diese neutral ist ja nicht, aber dieser Gegenpol letztendlich fehlt zu einem, der sich vielleicht wie Ive sehr verkünstelt in dem, was er tun will, dann könnte das dazu führen, dass durchaus mal Produkte nicht immer so ideal gestaltet sind für den User da draußen. Jetzt zwar noch hübscher werden oder so, aber dafür ein bisschen weniger nutzbar. Weiß man ja, nicht so genau.
Das stimmt, glaube ich auch. Aber um das Wort von Simons Frage aufzunehmen, ideenlos, glaube ich, wird kurz- bis mittelfristig definitiv nicht passieren.
Ich glaube, auch ideenlos wird es langfristig nicht sein, weil bei Apple eine sehr, sehr große Gruppe von Menschen arbeitet, die einfach selber sehr, sehr viele Vorstellungen haben, wohin es gehen soll. Das sind vielleicht nicht alles jetzt Unternehmer, wie es Steve war, die das Ding irgendwie selber vorantreiben wollten, die ganze Firma. Aber er hat mit Apple, und das sagen ja viele, seine größte Hinterlassenschaft eigentlich geschaffen, nämlich eine Firma, wo Freigeister irgendwie sinnvoll zusammenarbeiten können. Und wenn man es schafft, halt eben, dass es dort dass sich aus den Freigeistern ein paar rausbilden, die letztendlich den roten Faden aufrechterhalten und über die Firma weitertragen in den nächsten Jahren, dann glaube ich tatsächlich, dass es Ideenlosigkeit nicht geben wird, sondern dass sie schon sehr konkrete Vorstellungen haben, was sie machen wollen. Wird natürlich auch ein bisschen der Markt zeigen. Also Apple hatte tatsächlich jetzt auch in den letzten Jahren Glück gehabt, so ein bisschen, dass die ganzen Industrien wie die Musikindustrie oder die noch nicht existierende Tablet-Industrie oder auch halt eben die Kommunikationsindustrie, dass die alle im Prinzip fast nur auf sowas gewartet haben oder bereit waren für diesen Wechsel. Wird man sehen, ob in der Zukunft das noch möglich ist. Also bei der Fernsehindustrie kann ich mir es noch vorstellen, dass das denkbar ist.
Ja, das wird so ein krasses Thema, ganz ehrlich.
Trotzdem traue ich es Apple zu, dass sie das machen können. Bei einer erneuten Innovationen aller iPhone oder sowas in der Art, wird so langsam schwierig, weil die Industrien ein bisschen ausgehen. Also wenn sie nicht anfangen, Autos zu bauen oder sowas, dann werden wir früher oder später einfach an den Punkt kommen, wo es mehr um Produktinnovation insgesamt geht und nicht so sehr um, wir machen jetzt irgendeine komplette Umkrempelung von einem Markt, den wir vorher noch gar nicht erschlossen hatten. Also schauen wir mal. Ich bin ein bisschen momentan verhalten optimistisch, sagen wir mal, also aber schon eher optimistisch für die nächsten 2-3 Jahre, wie ich ja schon gesagt habe. Und danach.
Ich glaube sogar noch länger.
Danach wird es sich zeigen.
Ja.
Was wir wirklich sehen. Ich würde mir wünschen, dass es eine Figur gibt, die bei Apple so ein bisschen das Zepter in die Hand nimmt und sagt: So, ich schreibe mir das jetzt auf die Fahne hier, etwas mehr darauf zu achten, dass wir unsere Vision aufrechterhalten. Ob das Tim Cook tatsächlich sein kann, bin ich mir nicht sicher.
Wirkt nicht so, ja.
Nee, also ist auf mich eher
der Trollgestalt. Aber das muss an der Stelle auch nichts Negatives sein.
Nee, muss es nicht sein. Er hat einen anderen Führungsstil, der allerdings bei anderen Firmen, gucken wir uns Microsoft an oder sowas, diese ähnliche Produkte nun mal machen wie Apple, nicht unbedingt immer dazu führt, dass das Ganze toll wird am Ende.
Ja.
Und da weiß ich einfach nicht, wie sich das bei Apple ergeben wird. Ja.
Im nächsten Jahr. Schlimmsten Fall wird Tim Cook das Schiff einfach geradeaus weiter segeln lassen.
Genau, und das kann halt gut oder das kann auch schlecht sein. Das
bis kommt ein bisschen die irgendwie auf einen anderen Steve stoßen.
Ja, ob es den gibt, weiß man nicht. Also irgendjemand gibt es natürlich schon immer in dem Zusammenhang. Apple wird natürlich nicht mehr diese schillernde Figur einfach haben an der Spitze, die die Marke letztendlich auch ein bisschen in Richtung Popkultur bewegt hat. Und das ist durchaus ein Punkt, den man so im Kopf behalten kann.
Wo wir gerade so viel über Steve reden, fällt mir gerade ein. Irgendwas war letztens in England und alle ansässigen Journalisten oder Entwickler haben Steve Jobs zur einflussreichsten Person im Spielbereich gekürt, was totaler Käse ist. Möchte ich kurz anmerken. Punkt.
Gut. Ja. So viel eigentlich, glaube ich, zu der Hörerfrage.
Ja. Bei wie vielen Minuten sind wir?
Heute ein bisschen kürzer, aber passt ja auch. Hatten wir am Anfang schon gesagt. Ja, wir haben jetzt so Stunde 20 ungefähr.
Echt? Ich hätte gedacht, dass wir heute echt extrem kürzer werden.
Nee, aber sind wir ein bisschen kürzer im Vergleich zu den 2 Stunden von sonst. Aber ansonsten haben wir auch heute, glaube ich, nichts mehr.
Ja.
Ich werde jetzt noch versuchen, meinen Husten möglichst schnell loszuwerden in den nächsten Tagen, dass ich beim nächsten Podcast nicht mehr den Husten rausschneiden muss und dass ich
sollten
auch ganz gut
erwähnen,
wieder zurückkomme.
Falls zwischen der ein oder anderen Sekunde an 2 oder 3 Stellen im Podcast null Sinn herrscht, zwischen alte und neue Idee, dann ist es, weil wir kurz Pause machen mussten, weil du einen Hustanfall hattest.
Ja, so ist es. Und Husten ist anders als Lachen irgendwie nicht so Podcast geeignet, muss ich jetzt sagen. Es macht nicht so viel Spaß, das zu hören.
Uns macht ein bisschen witzig mit, es wurstet ein wenig mit unserem Mikrofon-Balance-Technik.
Das ist richtig.
Wie heißt das? Balance war schon das richtige Wort, gell?
Ja. Gut, dann würde ich sagen, ja, das war's für heute. Wir wünschen allen dann noch einen schönen restlichen Tag, wann auch immer ihr das Ganze hört.
Eine schöne Woche vor allem, weil heute Sonntag ist.
Eine schöne Woche von aus unserer Sicht. Und ihr könnt euch, denke ich, wieder so wie immer in nächsten Tagen, nächste Woche oder sowas, Woche, anderthalb Wochen auf die neue Folge freuen. Wenn es weiter Wünsche von eurer Seite gibt zu irgendwelchen Themen, dann werdet ihr das gerne mit aufnehmen und ja, durchaus auch mal ansprechen. Wir danken auf jeden Fall nochmal Simon für die Hörerfrage und freuen uns immer über alle weiteren Anregungen, die in dem Bereich kommen. Dann können wir das einfach noch ein bisschen mehr nach euren Wünschen gestalten.
Genau.
Ja, ansonsten vielen Dank.
Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Hallöchen oder wie auch immer wir
Games
anfangen.
Games und Max.
So war's.
Richtig, genau. Ne? Also, tschüss.
Tschüss.
Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.